Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de und wir haben ja öfters mal Gäste dabei und dieses Mal, muss ich sagen, freue ich mich auf diesen Podcast ganz besonders. Es ist ja im Showbiz üblich, dass man das eigentlich bei jedem sagt. Ich persönlich tue das nicht, sondern ich tue das wirklich dieses Mal zum ersten und ich glaube auch zum letzten Mal, weil bei mir heute zu Gast ist tatsächlich, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr schleime, ein Held meiner Kindheit, Benny Schnier. Grüß dich.
Ich wusste das nicht, aber ja, dankeschön.
Das muss ich jetzt erklären. Ich bin ja ein Kind der späten 70er, frühen 80er.
Ja.
Also das ist so meine Kindheit, die 70er und frühen 80er. Und damals gab es unter anderem nur drei Programme im Fernsehen.
Ja, das stimmt.
Eins davon war das zweite Programm. Und da hat sich die Familie natürlich Samstagabend getroffen und hat die Hitparade im ZDF geguckt.
Das ging mir nicht anders.
Ja, mit Dieter Thomas Heck als Moderator.
Richtig, ja.
Und da war dann in den späten 70ern ungefähr Folgendes unter anderem zu hören. Achtung, jetzt hoffe ich mal, dass das technisch funktioniert.
Multimedia.
Ja, natürlich. Das werden jetzt viele kennen und zwar, ich glaube mal alle, die, ich sage jetzt mal, älter sind als 40 auf jeden Fall, weil das tatsächlich, das ist so eine Kindheitserinnerung, Hitparade im ZDF, ja. Dieter Thomas Heck, Hey Amigo Charlie Brown und Benny Schnier und das haben wir auch schon, also wenn man so sagt, so hey, Benny Schnier ist wohnt war jetzt hier und dann sagen die Leute, wer? Ja. Und dann sage ich mir, Benny Schnier, Hey Amigo Charlie Brown. Hä, was jetzt echt? Und da gab es noch ein paar weitere Lieder, die mir persönlich aus meiner Kindheit noch sehr präsent sind. Zum Beispiel Bin wieder frei.
Saint-Plan pour moi,
ja. Ja, das ist so aus dieser französischen Punkrock-Nummer.
Du bist ja so ein Punker, ne? Das kann ich mir schon vorstellen, dass dir das gefällt. Ja.
Das war in meiner Kindheit natürlich noch nicht der Fall, aber später dann kam einem eben auch diese Punkrock-Nummer über den Weg, mal gesagt, Mensch, das kenne ich doch. Ja. Und das war dann diese Benny Schnier-Nummer. Später dann, ein paar Jahre nur. Also ich will sie jetzt auch nicht, eigentlich geht es ja um dich, ne? Aber ich erzähle jetzt nur mal ganz kurz nochmal, gab es dann das Ferienprogramm im ZDF wieder mit Anke Engelke und Benny.
Ja.
Mit Anke und Benny. Und das war dann auch in den Ferien, hat man geguckt, Ferienprogramm mit Anke und Benny.
Ja, wir haben das ja fast 10 Jahre gemacht, da haben wir ja nicht vergessen, das ist eine unheimlich lange Zeit.
Mhm. Und danach war es dann plötzlich irgendwie, also was danach kam bei Benny Schnier, das ist mir persönlich nicht so richtig geläufig, muss ich ehrlich sagen. Da ist wahrscheinlich viel an mir vorbeigegangen. Die nächste bewusste Erinnerung ist dann eben, dass jemand sagt, Benny Schnier kommt zu uns ins Allgäu und da wohnt er jetzt und da sitzen wir jetzt in Obergünzburg. Ich sitze jetzt tatsächlich im Wohnzimmer von Benny Schnier.
Herzlichen Dank. Zentrum
der Macht. Richtig. Wir stoßen gerade an, das darf man an dieser Stelle auch mal sagen, mit einem Weinchen.
Sehr leckeren Weinchen, genau.
Und jetzt freue ich persönlich mich, wie gesagt, ich sage das normalerweise nie bei Podcasts, aber in diesem Fall wirklich persönlich diesen Menschen, Benny Schnier, aus meinen Kindheitserinnerungen tatsächlich auch kennenzulernen. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr, sehr gut.
Standardfrage.
Ja, doch, mir geht's sehr, sehr gut. Mhm. Ich fühle mich wahnsinnig wohl im Allgäu. Ich meine, es ist ein echtes Privileg, dass man wirklich da arbeiten kann, wo andere Leute Urlaub machen. Mhm. Und das empfinde ich auch wirklich so. Geht mir ganz oft so, wenn ich von Obergünzburg aus nach Kempten in die Arbeit fahre und da so den Berg runterfahre, du weißt, wo ich meine, und man über das Tal schaut oder die Berge im Hintergrund sieht oder über dem Tal liegt noch so ein bisschen Nebel, dann geht mir jedes Mal das Herz auf und ich denke mir, boah, ist das schön hier.
Ja. Man darf sagen, du hast die 60 schon gerissen, aber so hast du noch nicht gelebt, oder?
Also ich habe immer geguckt, das war mir immer ganz wichtig, dass das, wo ich lebe, einen ganz wichtigen Aspekt in meinem Leben hat. Weil ich natürlich im Laufe der Jahre, wo ich gearbeitet habe, gemerkt habe, dass eine funktionierende Work-Life-Balance ganz wichtig ist. Mhm. Ja? Also ich habe oft genug echt viel Stress in meinem Job gehabt, den ich gemacht habe und war dann jedes Mal froh, wenn ich zu Hause war, weil ich wusste, da kann ich meine Kräfte wieder auftanken. Mhm. Und dazu braucht es für mich eine bestimmte Umgebung. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Denke, das hast du schon gesehen, als du hergekommen bist.
Die Umgebung ist grandios.
Und ich liebe die Natur, ich liebe Tiere. Ich habe nicht umsonst Hund, Katze, Kaninchen in meiner Gesellschaft, weil ich einfach mich da wohlfühle. Mhm. Ich brauche den Garten tatsächlich. Ich liebe das, mein eigenes Zeug anzupflanzen. Mhm. Ich habe ganz viel Kräuter im Garten und Tomaten und so und koche damit auch. Und das ist etwas, was mich komplett tiefenentspannt, wenn ich das mache und wenn ich das habe. Mhm. Im Gegenteil aber, was mich auch komplett stresst, wenn ich es nicht habe.
Gut, ja. Was sich natürlich jetzt für eine Frage stellt an alle, die sagen, was, der ist jetzt hier, was macht denn der hier? Viele werden schon mitbekommen haben, unter anderem bist du Moderator bei Allgäu TV,
ja,
für die Nachrichten zuständig und aber auch bei RSA, da hört man dich aber nicht.
Ja, eigentlich ist mein Hauptjob tatsächlich RSA. Mhm. Also ich bin hergekommen vor einem Jahr, weil RSA einen neuen Musikchef gesucht hat. Also der damalige Musikmanager aus der Musikredaktion, der Michi, ist nach Berlin wieder zurückgegangen und dann hat man da jemanden gesucht. Und ich habe durch Zufall, was ich echt ganz lange nicht getan habe, auf so eine Radioszene.de-Seite geguckt und da war diese Anzeige halt von RSA, wir suchen einen Musikchef. Und jetzt war ich vorher, muss ich sagen, 13 Jahre bei einem Musikfernsehsender, der eigentlich ursprünglich seinen Sitz in München hatte.
Gute Laune TV.
Gute Laune TV.
Kennt man vielleicht vom Durchseppen so.
Ja, gut, klar. ist halt bei Kabel Deutschland halt dann auch zu sehen gewesen, aber halt Pay-TV. Mhm. Also der ist nicht frei empfangbar, was auch so ein bisschen das Grundproblem natürlich immer ist, wenn du was für was bezahlen musst und es Konkurrenzsender gibt, für die du nichts bezahlen musst, tust dich natürlich automatisch schwerer, weil natürlich auch im Werbebereich natürlich nicht so viel Geld bezahlt wird. Da fließt auch nicht so viel Geld. Der Sender ist dann irgendwann nach 12 Jahren verkauft worden, mitsamt dem Team. Das war Bedingung, weil wir waren ein kleines Team, ein funktionierendes Team. Wir haben mit wenig Leuten ein 24-Stunden-Programm gerockt, mit wirklich aufwendigen Produktionen bei Open Airs, bei
Veranstaltungen. Mit wirklich interessanten Gästen ja auch, ne?
Ja, und vor allem mit moderierten Sendungen. Das ist ja auch selten. Weißt du, im Privatfernsehen kostet ja alles, was mehr über die normale Abspielstation hinausgeht, Geld. Mhm. Ja, weil wenn du produzierst, brauchst du Kameraleute, brauchst Maske, brauchst dieses, brauchst jenes, da kommt dann schnell mal ein paar tausend Euro zusammen. Mhm. Und wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast und die Garantie hast, du kriegst das Geld durch Werbeeinnahmen wieder rein oder durch was anderes, dann überlegst du dir natürlich zweimal, ob du das Geld ausgibst. Mhm. Und der Sender war aber mutig über die ganze Zeit und hat gesagt, wir investieren das, weil wir wollen den Leuten ein anderes Programm bieten, als man das vielleicht kennt. Mhm. Und deshalb waren Leute wie Stefanie Hertel bei uns als Moderator tätig, der Hupsi Trenkwalder, ein Volksmusiker aus Österreich, als Moderator tätig und. Ich habe auch Sendungen moderiert. Und war da halt auch in der Musikredaktion und habe die ganze Musikplanung gemacht. Aber der Sender ist verkauft worden und der zog dann mit seinem Stammsitz von München aus nach Landshut.
Okay.
Und das hat für mich bedeutet, jeden Tag 160 Kilometer im Auto sitzen und in die Arbeit fahren. Und
nach Landshut ziehen war natürlich keine Option, weil es ist ja da nicht mal halb so schön wie im Allgäu.
Unabhängig davon. Landshut ist auch eine wirklich schöne Stadt, aber ich war natürlich auch privat ein bisschen gebunden. Ich hab eine mittlerweile 21-jährige Tochter, die ich fast 15 Jahre, wenn nicht sogar mehr, allein erzogen habe. Die Mama ist leider vor ein paar Jahren gestorben. Ich habe aber vorher schon eigentlich die Erziehung komplett alleine gestemmt. Jetzt hat meine Süße leider auch noch das Problem, dass sie halt seit ein paar Jahren Epilepsie hat, was ein echt zusätzliches Problem war. Und deshalb bin ich halt einfach jobmäßig und umzugsmäßig nicht so flexibel gewesen. Meine Tochter, für die ist es ganz wichtig, dass das fixe, feststehende Geschichten sind, die sich nicht dauernd verändern. Und dann überlegst du dir das dreimal, ob du nach Landshut ziehst oder und sie aus ihrem Freundeskreis rausreißt und aus der Schule rausreißt oder weißt du so. Und deshalb habe ich über ganz lange Zeit überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, dass ich gesagt habe, ich ändere das jetzt. Auch wenn ich jobmäßig unzufrieden war, auch wenn für mich das mega Stress war, immer nach Landshut zu fahren. Und man hat gemerkt, die Kollegen zerstreiten sich mit der Zeit immer mehr, weil jeder so sein eigenes Ding macht. Das war im Endeffekt unbefriedigend irgendwann. Und dann habe ich angefangen zu gucken, was gibt's für Alternativen. Und wie es manchmal so ist, ich habe halt durch Zufall in diese Radioszene-Geschichte reingeguckt, da kam dieses Angebot, wir suchen jemanden. Ich habe gedacht, komm, schreibst du mal auf blöd.
Musik kenne ich.
Ja, Musik kenne ich ein bisschen. Und habe da einfach mal auf blöd hingeschrieben. Die Anzeige war schon irgendwie 4 Wochen alt. Das ist normalerweise tödlich. Da kannst du vergessen, da sind schon 150 Bewerbungen.
Ja, ich weiß zufällig, dass gute Musikredakteure nicht wirklich auf dem Baum wachsen.
Ja, anscheinend auch nicht so gerne ins Allgäu gehen, was ich überhaupt nicht verstehe.
Es hat ja jetzt aber ja auch geklappt. Und wenn man sich jetzt überlegt, ja, hier Benny Schnier, Schlagerkarriere und dann bei Gute Laune TV mit Stefanie Hertel und den anderen Schlagerstars und so weiter. Oh mein Gott, der wird jetzt hier Musikchef. Dann kommt ja auf RSA nur noch Schlager. Der überreißt natürlich nicht, was du auch in der Zwischenzeit schon alles gemacht hast, außerhalb des Schlagerbusiness und dass du eben nicht notwendigerweise jetzt nur, ich sage jetzt mal, etwas respektlos der Schlagerfuzzi bist.
Ja, das ist ein Teil gewesen, also ein Bereich von Musik, den ich halt selber auch intensiv gemacht habe. Aber ich habe ich habe ganz viele Bands gespielt, habe natürlich da auch andere Sachen gespielt und nicht in der deutschen Schlager, sondern die Klassiker rauf und runter. Und ich habe natürlich 30 Jahre lang im Radio gearbeitet. Ja, neben dem, was ich sonst noch so gemacht habe, ich war
nicht bei Schlagersendern primär. Nee,
ich war 6 Jahre lang bei Bayern 3. Ich war Musikchef von dem ersten wirklich funktionierenden Privatsender, den es überhaupt gegeben hat. Radio M1 in Südtirol.
Kennt man.
Ja, also eine Radiolegende ist es gewesen, muss man wirklich sagen. Da haben wirklich tolle Leute gearbeitet. Da hatte ich das große Glück, dass ich da Musikchef war. Also ich behaupte mal, dass ich mich, es gibt sicher ein paar Sachen, wo ich mich auch überhaupt nicht auskenne. Jazzmusik zum Beispiel. Techno, möchte ich behaupten, bin ich jetzt auch nicht so firm, aber es gibt,
muss auch nicht.
Es gibt, glaube ich, so schon einen großen Bereich, wo ich mich ganz wohl fühle und wo ich auch zu Hause bin, wo ich eine Menge Erfahrung mitbringe. Und ich denke, das ist auch das, was den Christoph, meinen direkten Chef, den Programmchef überzeugt hat und dann im Endeffekt auch die Geschäftsführung, die gesagt haben, okay, da kommt jetzt jemand, der muss 3 verschiedene Sender betreuen. Ne? Ist ja Heimatmelodie, ein klassischer Schlager- und Volksmusiksender. Dann gibt es das Girsti-Album, was im Prinzip eigentlich eine Kopie von RSA ist, mit so ein paar Eigenheiten. Das wird zum Beispiel dann noch 70er spielen und. Und natürlich das Hauptprogramm und das wichtigste Programm ist RSA selber, weil das ist das Programm, was on air zu hören ist und was das Aushängeschild des Senders auch ist. Und da war es natürlich schon im ersten Moment eine ganz schöne Herausforderung, weil die Musik davor von einer Beratungsfirma gemacht worden ist, als ich gekommen bin zu dem Zeitpunkt. Und man sich komplett auf die Planung außerhalb des Hauses verlassen hat, was ich immer gefährlich finde. Aber das hat zum Glück man im Haus genauso gesehen und hat dann so mit einem schleichenden Prozess hat man dann das gemanagt, dass ich dann jetzt irgendwann angefangen habe, die Musik komplett alleine zu machen. Und ich bin glücklicherweise, was die Wellenlänge angeht, mit dem Christoph komplett auf einer Linie.
Ja, also ich meine, wir wollen jetzt auch nicht 20 Minuten Werbung jetzt für RSA Radio machen, aber ich persönlich bild mir ein, bin ja auch Hörer dieses Programms, man hört es schon auch dran, wenn da Musikredakteure am Werk sind, die auch so mit Herzblut dabei sind. Und ich nehme mal an, das ist halt einfach dann auch so die professionelle Sichtweise, dass man halt nicht jetzt, weiß ich, unbedingt einen Andy Borg drin haben muss. Ne?
Wobei der Andy ein sehr netter Mensch ist, aber das ist kein Privileg fürs Programm.
Na, ich wollte die Musik jetzt nicht herabsetzen, sondern es gibt halt nun mal Musik oder Radiosender, die haben diese Art von Musik und es gibt Radiosender, die haben eine andere Art von Musik. Und ist halt RSA mittlerweile auf einem sehr, sehr guten Weg, dass man sagt, es ist auch was Eigenständiges, weil das, was Beratungsfirmen da häufig anbieten, ist halt nun mal was halt auch anderswo so ähnlich läuft. Und wenn das einer allein macht, hat es Vor- und Nachteile.
Ja.
Na, der Vorteil ist, man merkt, es ist jemand mit Herzblut dabei. Der Nachteil ist vielleicht, weil man kann seinen eigenen Geschmack ja wahrscheinlich doch nicht immer ausblenden.
Es ist mir im Laufe der Jahre immer leichter gefallen. Am Anfang habe ich mir extrem schwer damit getan. Also die ersten Radiojobs, wo ich als Musikmensch gearbeitet habe, war ich natürlich geneigt, so meine kanadischen Bands aus der Tasche zu holen.
Okay.
Aber im Laufe der Zeit wird man da einfach gelassener auch, ja, da, weil man auch weiß, das hängt nicht an einem selber, an der Geschichte, an der Musik, die man selber gut findet. So, man muss ein Gefühl dafür kriegen. Was könnte ein abwechslungsreiches Musikprogramm sein, was da draußen jemanden interessiert und was ihn mehr interessiert als ein Programm, was er woanders hört, weil er da immer dieselben Sachen hört. Und das wird ihm bei uns nicht passieren, behaupte ich jetzt mal.
Gut. Ich würde jetzt gerne nochmal zurückspulen, auch im Sinne des Radiogedankens, zum Jahr 1981. Du hast vorhin selber schon erzählt, dass du auch lange Zeit beim BR warst,
ja.
Bayern 3 zum Beispiel, und hast da 1981 bei Pop nach 8 in Bayern 3 Thomas Gottschalk abgelöst. So, Thomas Gottschalk ist eine Legende.
Definitiv.
Ne? Ja. Eine Radiolegende, eine Fernsehlegende. Benny Schnier hat diese Legende damals abgelöst. Danach, wie gesagt, geht's mir so. Ich war da natürlich auch irgendwann kein Kind mehr, habe auch Ferienprogramm nicht mehr geschaut. Und Bayern 3 war für mich auch irgendwann kein Thema mehr. Aber die Erinnerung an Benny Schnier reißt dann eben plötzlich ab. Wenn du jetzt das selber so Revue passieren lässt, also du hast Thomas Gottschalk abgelöst, du hast mit Anke Engelke Fernsehen gemacht. Ich sage jetzt mal, Anke Engelke ist einem irgendwo präsent.
Ja.
Thomas Gottschalk ist einem irgendwo präsent.
Ja.
Benny Schnier, ich sage jetzt mal, wenn man nicht unbedingt gute Laune TV-Fan ist,
definitiv
ist
nicht,
einem, ja, ganz ehrlich gesagt, nicht mehr so wirklich präsent.
Ja. War mir aber auch ganz recht.
Hast du da manchmal das Gefühl, Mensch, eigentlich hätte ich irgendwas anders machen sollen?
Gar nicht, nee.
Das vielleicht wäre ich auch trotzdem noch irgendwie auf diesem Star-Niveau geblieben.
Dass natürlich schmeichelt einen sowas, wenn einen Leute erkennen. Das schmeichelt einen auch, wenn einen Leute an der Stimme erkennen, zum Beispiel, was mir noch ein paar Mal passiert, weil mich viele Leute bei Pop nach 8 oder bei Bayern 3 gehört haben. Dann denke ich, ja, die Stimme kenne ich irgendwo her. Oder durch die Musik- und Fernsehgeschichten. Ich habe ja auch ein paar Tatorte gemacht, Tatorten mitgespielt als Schauspieler. Gibt es auch Leute, die dann mein Gesicht eventuell noch kennen, weil ich bin zwar ein bisschen fülliger geworden, aber so die Grundzüge scheinen noch zu stimmen.
Das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen bei Anke und Benny.
Ja.
Da sieht es, mein Anke Engelke ist wahrscheinlich nur so ein Stöpsel, oder? Die,
ja, ja.
Ist die 1,20 groß ist vielleicht. Ja. Und da wirkst du irgendwie wie 2,05 Meter
ja.
Bei 65 Kilo.
Ja.
Das täuscht.
Das täuscht, definitiv. Aber Anke war ja damals auch sehr, sehr jung, als sie mit mir das Ferienprogramm gemacht hat. Eigentlich ja ein Teenager. Ne? Mhm. So alt war ich ja auch noch nicht. Aber wir haben das halt dann auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum da zusammen gestemmt, die Geschichte. Und wir sind unterschiedliche Wege gegangen. Die Anke ist ja dann zum SWR gegangen, hat dort sehr erfolgreich Radio gemacht. Und dann fing irgendwann, und das hatte sie immer schon, das wusste ich, sie hat damals auch zu Ferienprogrammzeiten immer schon ein unheimliches Talent für witzige Geschichten gehabt. Wir haben oft so Trailer selber gespielt für den nächsten Tag, Ferienprogramm. Und da hat man echt schon gesehen, dass sie ein echtes Comedy-Talent hat. Und das hat ja dann auch mit Lady Kracher wahnsinnig gut funktioniert.
Ja, ja.
Und da ist sie natürlich dann viel eher im Bewusstsein der Leute als jemand wie ich, der dann vielleicht mal irgendwo in einem Tatort als Hilfskommissar auftaucht.
Mhm. Oder als Leiche.
Leiche habe ich nie gespielt, glücklicherweise. Wer weiß, vielleicht soll ich das.
Vielleicht
nicht.
Hat auch das Talent gefehlt,
ja, für die Leiche. Ich habe das Talent gespielt, ich bin keine gute Leiche. Und ich habe halt immer mehr dann es auch genossen, im Hintergrund arbeiten zu können, weil ich habe wahnsinnig lange Musik gemacht und habe dort immer als Einzelperson vor der Kamera gestanden. Das hat wie alles zwei Seiten. Zum einen diese schöne, glitzernde Showwelt. Das ist toll, Autogramme zu schreiben, ist super, in tollen Hotels zu wohnen. Auf der anderen Seite bin ich 100.000 Kilometer im Jahr mit dem Auto gefahren. Ich kannte jede Raststätte auf Deutschlands Autobahn persönlich. Ich konnte nicht zu Hochzeiten problemlos im Hertie in München einkaufen gehen, weil sobald ich den Laden betreten habe, sind, und das ist kein Blödsinn, was ich jetzt sehe, das ist tatsächlich so, sind 20 Teenager hinter mir hergelaufen und haben mich die ganze Zeit beim Einkaufen verfolgt.
Glaube ich, aufs Wort haben wahrscheinlich Skateboard UAA geschrien.
Das war auch nicht angenehm manchmal.
Ja, ja.
Ja, mich haben nachts um 4 Uhr irgendwelche Leute angerufen, weil meine Handynummer bekannt war oder meine Telefonnummer bekannt war und ich kannte die überhaupt nicht und so. Ja. Ich war dann irgendwann ganz froh, dass ich mich so aus diesem direkten Scheinwerferlicht so ein bisschen zurückziehen konnte und mehr im Hintergrund arbeiten konnte. Bisschen, ich habe alles, hab viele Sachen ausprobiert, weil ich gerne mich selber auch austesten wollte. Mhm. Was mir unheimlich Spaß gemacht hat, ist, als DJ aufzulegen. Mhm. Ich könnte das nicht jeden Tag, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Never ever. Ich könnte nicht als Resident in irgendeiner Diskothek arbeiten. Nein. Aber ich könnte mir vorstellen, einmal am Wochenende im Monat irgendwo auf einer Party aufzulegen, weil mir das selber wahnsinnig Spaß macht, gut. Musik aufzulegen.
Dieses Thema werden wir gleich später auch nochmal vertiefen. Was mich jetzt noch jetzt gerade erinnert hat, ist, dass du gesagt hast, der ganze Rummel und so weiter, das war dann irgendwann auch nicht mehr lustig. Es gibt ja auch Leute, die an sowas auch schon ganz gerne mal zerbrochen sind.
Ne? Ja, oder nicht auch ohne, nicht auch, ohne Grund gibt es in der Branche so viele Alkoholiker und Drogensüchtige.
Ja, also nehmen wir mal als einfaches Beispiel Roy Black, so ja. Das Standardbeispiel in diesen Fällen, der ja an mehreren wahrscheinlich gleich zerbrochen ist, unter anderem eben auch an dem ganzen Star-Rummel und aber auch eben an Depressionen, mitunter munkelt man, hervorgerufen damit, dass er sich eigentlich selber nie als Schlagersänger gesehen hat, sondern lieber Rock machen wollte.
War er auch nicht. Der hat ja in der, ähnlich wie du, in der Rock'n'Roll-Band gespielt. Und hat sich da wohlgefühlt. Und diese Schlagergeschichte ist ihm halt wirklich aufgedrückt worden. Und damit muss man umgehen können.
Oder man kriegt es irgendwann auf die Reihe, so wie zum Beispiel Peter Maffay, und sagt, ich mache jetzt einfach Rock. Ja. Und wenn ich das nicht passt, dann ist es mir auch wurscht.
Ist mutig. Ja. Ist mutig, wenn man sich, und es ist immer eine Frage, ob man sich das erlauben kann dann, wenn man finanziell von solchen Dingen abhängig ist, ist das schwierig, dann solche Wege zu gehen. Du siehst ja auch, bei diesen ganzen Boygroups, das ist dann, weißt du, erst zusammengecastete vier Leute, die im Erfolgsfall super funktionieren miteinander und dann fängt der eine an, sich besser zu fühlen als der zweite und denkt sich, oh ja, ich kann auch eine Solo-Karriere machen, gibt's auch bei Bands, Frontsänger machen das gerne.
Ja, Robbie Williams hat's geschafft zum Beispiel.
Ja, so, und dann gibt's Streit, ne? Und dann funktioniert das plötzlich nicht mehr. Das ist ich glaube, für Leute, die labil sind, keine einfache Branche. Und wenn du Musiker bist, dann brauchst du auch eine gewisse, behaupte ich jetzt mal, eine gewisse Hypersensibilität. Mhm. Die kommt dir zumindest zugute, wenn du das hast. Mhm. Aber wenn du hypersensibel bist, dann kann es dir passieren, dass du an den Dingen zugrunde gehst, natürlich. Mhm. Weil du, ich habe auch feststellen müssen mit 16, 17, 18 Jahren, dass nicht alle Leute, die nett und freundlich zu mir waren und mir auf die Schulter geklopft haben, das gut mit mir gemeint haben. Mhm. Wenn du die Lebenserfahrung noch nicht hast, das wegzustecken und zu sagen, das ist halt einfach so, dann kann dich das schon ganz schön frustrieren. Und dann kann ich das auch ganz schön runterziehen natürlich, klar.
Wie würdest du dich jetzt heute definieren? Du bist, ich sage jetzt mal, ehemaliger Schlagerstar, wenn man so will.
Ja.
TV-Moderator, amtierend, Musikchef im Radio und so weiter. Du hast auch schon sonst noch einiges anderes gemacht. Wie würdest du dich beruflich definieren gerade? Wenn einer fragt, was bist du von Beruf, dann sagst du
Tausendsasser.
Alles Mögliche.
Alles Mögliche. Künstler ein Kessel, ja immer. Ein Kessel Buntes.
Künstler geht ja immer.
Ja, ein Kessel Buntes. Ich sag ja, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe versucht, möglichst viel auszuprobieren, weil ich die Erfahrung gemacht habe, und das war auch eine leidliche Erfahrung natürlich, ich hatte nur auf ein Pferd gesetzt und dann ist dieses Pferd kurz vor der Ziellinie zusammengebrochen und dann war der Weg ins Ziel relativ schwer.
Welches war das?
Sehr egal. Irgendwann, also ich sage Platten aufnehmen, als Beispiel. Ne? Wenn du am Anfang, ich bin wieder frei, hat 250.000 Platten verkauft. Mhm. Damit wäre ich heute 3 Monate Platz 1 in den Charts. Okay. In der heutigen Verhältnis.
Ja, heutzutage geht es ja eh mehr um
Downloads. Aber es gab auch Singles, die haben nur 10 oder 20.000 verkauft. Mhm. Und du stellst dann natürlich auch irgendwann fest, dass der Erfolg, den du hast, natürlich auch ganz viele Komponenten hast. Wenn du nur 10.000 Singles verkaufst, kriegst du eben nicht 5 Auftritte im Monat, sondern vielleicht nur noch einen. Mhm. Weißt du so? Und das hängt miteinander zusammen. Und wenn du dann nur auf dich, auf die Geschichte konzentrierst und damit dein Geld verdienst, dann kannst du irgendwann ziemlich alt aussehen. Und so habe ich dann angefangen, habe versucht, nach Alternativen zu suchen. Ich habe dann im Radio gearbeitet, ich habe im Fernsehen gearbeitet, ich habe als DJ gearbeitet, ich habe tatsächlich mal Verkaufsfernsehen gemacht, einen neuen Live. Das war für mich eine bittere Erfahrung.
Klingt für Medienleute wie die Höchststrafe.
Das ist eine Höchststrafe, wenn du mit der falschen Voraussetzung da rein hingehst. Mhm. Ich bin hingegangen und habe gedacht, ich komme jetzt als Moderator dahin, ja, und erzähle den Leuten was vom Pferd. Das ist aber nicht der Punkt. Mhm. Da geht es um ganz andere Dinge. Da geht es darum, Anrufe zu generieren. Ja, ja. Du bist als Moderator dafür zuständig, dass 20.000 Leute anrufen in der nächsten Zeit. Wenn dir das nicht gelingt, bist du ein schlechter Moderator.
Und dann ist auch scheißegal, ob du Benny Schnier heißt oder Lieschen Müller.
Und da gibt's Leute, die haben ein Riesentalent dafür. Vor denen ziehe ich meinen Hut. Also, aber auch nur aufgrund der Erfahrung, die ich selber gemacht habe, weil ich festgestellt habe, ey, das ist echt hartes Brot. Mhm. Da zu bestehen ist nicht einfach. Man belächelt das immer so von außen, ja?
Ja,
und denkt sich, ach, guck dir mal an, der hat den Hotbutton da, der erzählt jetzt eine Viertelstunde lang denselben Scheiß.
Das muss man können.
Das ist brutal schwer.
Gut, manche von denen haben natürlich auch noch ein paar Argumente mehr, die ziehen dann halt das T-Shirt hoch, das funktioniert in deinem Fall jetzt.
Nicht mehr. Gut, dass ich es gesagt habe.
Ja. Ich hätte mich das ja nie getraut.
Ja.
Ja. Gut, jetzt bist also hier im Allgäu gelandet.
Ja.
Und bin offensichtlich gut gelandet, gell?
Sehr gut gelandet. Also ich habe auch wirklich Glück gehabt. Das gehört ja manchmal anscheinend auch dazu. Nicht nur, dass ich halt also da jetzt einen Job gefunden habe, der mir Spaß macht. Ich habe eine Zeit gehabt, da hätte ich niemals wieder im Radio arbeiten wollen, weil ich einfach damit erstmal abgeschlossen hatte. Mhm. Mit der Art und Weise, wie da Radio gemacht wurde, konnte ich nicht mehr viel anfangen. Mhm. Bin jetzt froh, dass ich jetzt plötzlich wieder Radio in der Form machen darf, in dem Job, den ich da tue, der, wo es mir Spaß macht, wo mein Herz aufgeht und wo ich selber für mich wieder feststelle, Mensch, es gibt so viel tolle Musik und ah ja, das wäre schade, wenn man die nicht hört und so. Und das ist etwas, was mich total aufbaut. Dann kommt dazu, dass ich diese Allgäu-TV-Geschichte noch mache, wo ich einmal im Monat eine Woche lang die Nachrichten moderiere. Nachrichten habe ich auch noch nie gemacht in meinem Leben.
Ja, und jetzt kommt's ja eigentlich, ne? Es ist ja nicht so, dass du dann wie in den frühen 80ern dann dort sitzt und sagst, Bonn. sondern es sind hier Lokalnachrichten im Allgäu, die geht's. Ne? Was geht passiert in Obergünzburg, was passiert in Bad Hindelang?
Im gesamten Allgäu. Ne?
Was passiert in Lindau zum Beispiel? Dinge, von denen du wahrscheinlich vorher gar nicht wusstest, dass sie dich vielleicht mal interessieren könnten, oder?
Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass ich aber grundsätzlich ein neugieriger Mensch bin und es eigentlich schade gefunden habe, dass ich in dem knappen Jahr, wo ich jetzt hier bin, viel zu wenig vom Allgäu bisher kennengelernt habe, weil ich auch nicht die Zeit dazu gehabt habe, jetzt immer rumzufahren und mir alles anzugucken. Und ich höre von den Kollegen so viele schöne Sachen, wo ich sage, Mensch, das würdest du gerne mal gucken. Mein Bruder hat gesagt, gut, das geht jetzt gerade nicht, aber du musst unbedingt mal zum Fischer nach Obermeiselstein, das ist der Hammer. Ja, so wollten wir machen, hat dann nicht geklappt. Es gibt also tausend Dinge, die ich gerne noch machen würde, weil ich sie mittlerweile kennengelernt habe auch. Und auch zum Beispiel durch meinen Job beim Fernsehen. Wir haben ja dann auch ein tolles Team, wo Leute unterwegs sind und ständig irgendwo hinfahren und Berichte machen. Und ich habe dann die Berichte teilweise auch in der Sendung und sehe dann, Mensch, da ist es schön und das ist klasse. Das würde mich mal interessieren. Also das ist so ein Geben und Nehmen irgendwo.
Es hat ja auch jeder Allgäuer seine ganz speziellen Geheimtipps.
Ja, definitiv.
Sagt ja jeder so, da musst hin, ja, unbedingt.
Definitiv.
Und wenn du das alles machst, da reichen wahrscheinlich 20 Jahre nicht, um das alles irgendwann mal abgefahren oder abgewandert zu haben. Was man so
aber reicht ja, wenn du nur einen Bruchteil machen kannst. Ja, also eine Kollegin hat mir erzählt, es gibt da einen wunderschönen Biergarten, den musst du dir mal angucken, das ist der schönste überhaupt, mit der besten Aussicht und so. Und es gibt schon so einen kleinen Zettel, den ich mir gemacht habe, wo ich aufgeschrieben habe, welche Dinge ich auf jeden Fall mir angucke. Aber wenn es danach geht, hey, ich wohne jetzt nicht weit von Kempten entfernt, ich kann nicht behaupten, dass ich schon oft in Kempten war. Das ist schade. Das tut mir auch unheimlich leid, aber wenn ich mal hier in Obergünzburg nach der Arbeit bin, dann überlegt man sich das halt tatsächlich zweimal, ob man dann abends noch nach Kempten reinfährt. Ja. Dann darf man nichts trinken, verstehst du?
Ja.
Ist ja auch gemütlich, wenn man mal zusammensitzt und ein Bierchen trinkt und so. Wenn man da überlegen muss, dann überlegt man sich doch zweimal, ob man das macht.
Ja, man wohnt eh da, wo es schön ist.
Ja, man wohnt da, wo es schön ist. Das ist die eine Geschichte. Was ich aber auch tatsächlich als sehr angenehm empfunden habe, und das kannte ich nur aus der Anfangszeit von meinem vorigen Job, dass es auch im Team jetzt bei RSA oder auch bei Allgäu TV ganz viele Leute gibt, die auch befreundet miteinander sind, die auch was zusammen unternehmen. Und was ich total entspannend und locker fand, dass wir zum Beispiel mal mit so einer ganzen Gruppe von Leuten ins Kino gegangen sind und uns gemeinsam Filme angeguckt haben. Finde ich super klasse sowas.
Jetzt hast du vor allem jetzt in den letzten Jahren bei Gute Laune TV auch wahrscheinlich ziemlich viel Draht und Kontakt gehabt zur, ich sage jetzt mal, Schlagerszene, zu den ganzen Stars und so. Die kamen ja zum Teil auch zu dir in die Sendung, hast du dann interviewt und jetzt vor, glaube, wann war das? 2 Wochen gab es ja wieder eine SWR-Sendung mit Andy Borg und weiß nicht, wer alles noch dabei war, wo du auch wieder
Stefanie Hertel, genau, Sascha Außenick,
Hey Amigo, Charlie Brown und Skateboard und die alten Hits und so weiter. Das Allgäu ist jetzt eine Gegend mit einer sehr überschaubaren Promidichte.
Ne? Ist das so? Weiß ich nicht.
Ja, genau. Doch.
Also ich weiß, dass es viele gute Fußballer gibt, die zum Beispiel aus Memmingen kommen. Ja,
ich meine jetzt, die auch tatsächlich physikalisch hier sind.
Ja, okay.
Ne? Also wenn ich jetzt mal auf Schlagerstars, echte Schlagerstars reduzieren würde, obwohl ja viel auch immer mit dem Alpenländischen und dann machen wir hier Hüttengaudi und so, aber aus dem Allgäu echte Schlagerstars. Es gibt Nino De Angelo zum Beispiel, der ja wohl in Kempten wohnt oder zumindest im Allgäu. Der
Nino wohnt in Kempten?
Nino, ich weiß nicht genau wo, ja, aber es gibt auch...
Müsste ich den ja mal anrufen.
Ja, es gibt Berichte.
Kenne ich nämlich sehr gut.
Es gibt... dann habt ihr aber schon länger keinen Kontakt mehr gehabt.
Nee, haben wir nicht, weil der Nino ist eine Weile richtig abgestürzt.
Kann man tatsächlich googeln. Nino De Angelo hat vor 2 Jahren seinen Geburtstag mitten in Kempten gefeiert und wohnt wohl mit seiner neuen Freundin irgendwo.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem, dass Nino eine Weile recht wechselhafte Bekanntschaften hatte. Mhm.
Also das heißt, ob das jetzt noch dieselbe ist wie vor 2 Jahren, aber es ist zumindest mal kein anderslautender Bericht mehr abrufbar. Also Stand jetzt.
Umso schön, umso besser.
Meines Wissens nach, ich habe ihn auf der Festwoche noch nicht gesehen, aber Nino De Angelo wohnt wohl im Allgäu.
Ich schreibe ihn mal an, ich habe ja noch seine
Kontakte. Genau, mach da mal einen Stammtisch.
Frag mal, ob er dort Kempten ist.
Der Schlagerstar-Stammtisch in der Telefonzelle. Ich habe
lustige Sachen erlebt. Und Nino ist wirklich ein ganz fantastischer Sänger. Mhm. Menschlich mal ein bisschen labil, leider, wie das halt bei Musikern und guten Musikern wirklich der Fall ist. Nino hat ja, erzähle ich jetzt ein Geheimnis, Nino hat ja zum Beispiel die ganzen Modern Talking Geschichten gesungen, aber das nur am Rande.
Was jetzt echt?
Ja.
Sind wir da jetzt einer Aufdeckung auf der Spur gerade?
Das ist eigentlich bekannt.
Das nee, aber das war so, doch Thomas
wird,
anders.
Es wird nicht, ja, die Sachen, die Thomas gesungen hat, hat Thomas gesungen.
Ach so. Okay, ja gut.
Das werden wir jetzt nicht weiter vertiefen.
Das ist, glaube ich, jetzt heutzutage wäre das auch kein wirklicher Skandal mehr. Ne? Wir sprechen jetzt nicht über Milli Vanilli
in den 80ern. Der ist in seinem Buch ja über Bohlen schon offengelegt, was da alles so gemunkelt wird in der Geschichte.
Okay.
Aber das ist ein ganz anderes Thema, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen.
Richtig. Worauf ich raus wollte ist, du bist jetzt gelandet, praktisch mitten in der Allgäuer Provinz eigentlich, ohne Starrummel außenrum und so.
Super.
Meinst du, das könnte dir irgendwann mal was fehlen?
Nö, hat mir noch nie gefehlt. Der Zeitpunkt, wo mir das hätte fehlen können und wo mir das vielleicht auch gefehlt hat, war ganz am Anfang der ersten Jahre, weil das mich natürlich überrollt hat, mit 16 Jahren das erste Mal in der ZDF-Hitparade aufzutreten.
Mit welchem Lied war das damals?
Du bist 16.
Du bist 16. Ah ja, du warst ja auch 16.
Ich war 16 und das war dann auch Du bist 16. Und ich habe danach 30.000 Fanbriefe gekriegt. Nach dem ersten Auftritt, das war, ich habe mich gefühlt wie Paul McCartney natürlich.
Muss man fragen, hat man damals damit auch richtig Geld dann verdient als junger Mensch? Millionen oder was?
Naja, ich meine, du darfst nicht vergessen, ein Auftritt in der ZDF-Parade hat nicht nur die Fanpost gebracht, sondern du konntest davon ausgehen, wenn du jetzt nicht ganz schlecht gewesen bist, dann hast du auch 30.000, 40.000 Platten verkauft. Mit jedem Auftritt dort. Also mindestens. Ja, das war sicher. Und das war natürlich auch ein gewisser Druck. Weißt du, da waren ja gestandene Leute, die schon ihr Leben lang in der Hitparade aufgetreten waren. Und ich kam als Jungsbund mit 16 daher und hatte keine Ahnung. Und habe gedacht, und war eine Woche oder 2 Wochen vorher noch mit meiner Mama dort zu Besuch im Publikum. Und habe dazu geschaut, weil ich das war ein Talentwettbewerb gewonnen hatte, die Eintrittskarten.
Okay.
Und habe 2 Stunden später da unten selber auf der Bühne gestanden. So schnell ging das damals.
Gab es da Kollegen, die besonders arrogant waren?
Nee, aber mit Kollegen, die tatsächlich besonders freundlich waren. Der Bernd Klüver war zum Beispiel einer, der mir wahnsinnig geholfen hat, der genau gewusst hat, wie ich mich fühle und der mir Tipps gegeben hat, wie ich entspannter mit der Situation umgehe und so. Und das hat mir damals sehr, sehr geholfen. Die Hitparade war zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, dort aufzutreten, tatsächlich, so bescheuert das klingt, eine große Familie. Die waren alle im selben Hotel, die Künstler, im Schweizer Hof in Berlin. Mhm. Wir haben alle nach der Sendung in der Bar unten, in der Todeszelle, so hieß sie in der Branche, gefeiert.
Okay.
Die einen mehr, weil sie nicht weitergekommen sind, die anderen, weil sie überhaupt in der Sendung waren.
Einen Grund hat jeder gehabt.
Ja, also es hat jeder einen Grund gehabt und es war, es hat sich erst im Laufe der Jahre dann auseinanderdividiert, dass dann kamen auch Leute dazu aus einer anderen Musikrichtung, aus der Neuen Deutschen Welle und so weiter. Mhm. Die haben dann wohnten dann in eigenen Hotels, weißt du, und so. Okay. Und dann ging das so auseinander, ne? Mhm. Als ich da war, war das tatsächlich eine große Familie und ich war halt der kleine Junge in der Familie. Ja, da gab es viele, die älter waren und gesagt haben, komm, das schaffst du schon, das kriegst schon hin. Und als sie dann gemerkt haben, dass ich nicht nur einmal, ich glaube, ich bin 13 oder 14 Mal in der Hitparade dann aufgetreten, haben sie dann auch gemerkt, dass da ein bisschen was dahinter steckt hinter der Geschichte. Es gab gemeinsame Tourneen, die wir gemacht haben.
Man muss ja auch dazu sagen, das können ja Leute heutzutage nicht mehr so richtig nachvollziehen, aber es wurde ja tatsächlich damals live gesungen. Also ja, die Musik kam vom Playback, aber die Sänger haben live gesungen. Das heißt, wenn es jemand verkackt hat, hat man das auch richtig gehört. Also es hat jeder mitbekommen, wenn jemand da irgendwie jeden zweiten Ton versemmelt hat oder irgendwie die Tonlage nicht richtig war oder so. Also das war tatsächlich ohne doppelten Boden.
Ja, und das war tatsächlich auch so. Also in der Hitparade mussten sowieso alle live singen. Ich war ja auch ganz oft in der Disco mit Ilja Richter.
Oh ja.
Und die Disco war ja gemischt. Es waren
Licht
ja,
aus, Spot an.
Ja, war ja gemischt. Waren deutsche Künstler, waren internationale Künstler. Und es gab tatsächlich da eine Zweiklassengesellschaft. Die Deutschen mussten alle live singen. Die internationalen Künstler haben alle Vollplayback gesungen.
Manche wurden ja sogar per Video eingespielt damals, ne?
Ja, und wie du schon sagst, ich habe auch schlechte Auftritte in der Hitparade gehabt. Zum Teil durch eigene Schuld, weil ich am Vorabend feiern war. Zum Teil aber auch, wenn du, jetzt bist du ja selber Musiker und weißt, dass du, wenn du singst, natürlich extrem abhängig davon bist, wie gut du dich hörst. Und wie gut du die Musik hörst, zu der du singst.
Absolut.
Um einen Ton zu finden.
Ja.
Und in dem Ufa-Studio in der Hitparade in Berlin ist es halt so, dass es da verschiedene Plätze gibt, wo du als Sänger starten musstest. Das hat der Regisseur, der Truck Brands, in der Probe festgelegt. Er hat dann gesagt, okay, Lena Valaitis, du unten im Publikum, Bernd Klüver, du zweite Reihe, Benni, du oben im vierten Stock. So. Ja. Und der vierte Stock oben heißt ganz oben in der Galerie, rechts und links keine Monitorboxen, beziehungsweise 50 Meter entfernt. Und dann fang mal da oben an zu singen und hör nicht, wie der erste Ton vom Playback ist. Das ist eine Katastrophe.
Du hast vorhin schon gesagt, also ab und zu ging es dann auch richtig rund. Man sagt ja immer so, vor allem so in Musikerkreisen, die Schlagerstars, das sind die eigentlichen Rock'n'Roller. Ist da was Wahres dran?
Also ich kann nur sagen, dass die auf den Tourneen unheimlich viel Spaß gehabt haben. Das lag aber daran, dass da auch Leute dabei waren. Ich sag jetzt mal als Beispiel Cindy und Bert. Der Bert ist einer, der hat nur Schmarren im Kopf gehabt. Wirklich, nur Schmarren im Kopf gehabt. Du musst dir vorstellen, wir waren in einem Hotel in Saarbrücken mit der gesamten Crew und haben in der Saarlandhalle gespielt, diese Hitparaden-Show. Und dann haben die hingegangen und es gab unten im Foyer gab es die klassische Fahrstuhlgeschichte, drei Fahrstühle. Rechts, in der Mitte, links. Dann sind die hingegangen, haben einen Fahrstuhl gesperrt, haben dort Bänke aus der Sauna reingestellt, eine Nebelmaschine reingestellt und zwei Leute haben sich mit Handtuch bekleidet auf die Bänke gesetzt. Und dann haben sie den Fahrstuhl wieder laufen lassen. Und unten hat dann irgendein ganz normaler Gast auf den Fahrstuhl gedrückt und der Fahrstuhl kam an, die Tür ging auf, es kam ihm Dampf entgegen, saßen Leute auf Saunasitzbänken und sagten, können Sie mal die Tür zumachen, es wird kalt. Oder die haben den Herrn Heck, der hat immer seine Schuhe vor die Hotelzimmertür zum Putzen gestellt und dann haben sie ihm die Schuhe vor der Hotelzimmertür an Boden festgenagelt.
Nee, oder?
Ja! Das war schon ein paar sehr lustige Sachen.
Hat irgendwie ein bisschen was vom Klassentreffen.
Immer. Ja, es war so ein bisschen tatsächlich wie Klassenfahrt, viel Blödsinn machen, Spaß haben. Ich meine, wir haben das alle damals genossen, dass wir das überhaupt machen durften, dass wir vor Publikum auftreten, singen dürfen. Das, was uns großen Spaß gemacht hat, zum Beruf machen konnten und damit Geld verdienen konnten. Mhm. Ja, ist auch nicht normal. Ja. Also das war zum Teil eine richtig tolle Zeit, die richtig Spaß gemacht hat und dass da auch über die Stränge geschlagen wurde, das ist ganz normal, glaube ich, ja. Das soll jetzt keiner behaupten, dass das alles nur ein Nonnenkloster war. Ja. Mhm. Das ist Blödsinn natürlich.
Ja, verlangt, glaube ich, auch keiner.
Nein.
Gibt es da jetzt was du an der Zeit jetzt momentan noch vermisst? Irgendwelche Weggefährten oder wo du sagst, Menschenskind, mit dem nochmal einen draufhauen, das wäre schon mal cool.
Ich hatte eine ganze Weile Angelo. Ja, ich überlege gerade. Es gab so viele, weißt du. Ich hab ja glücklicherweise auch ganz viele durch meinen letzten Job bei Gute Laune TV wieder getroffen, weil ich ja eine Sendung da gemacht habe, die hieß Betreff, einmal im Monat. Und da gab es immer einen speziellen Gast, der kam und mit dem habe ich mich eine Dreiviertelstunde unterhalten. Ganz ungewöhnlich fürs Fernsehen, weil immer kurze Formate und das fanden
die auch alle. Also ähnlich wie jetzt quasi.
So ähnlich wie jetzt und das fanden die auch alle super. Ich war da zum Beispiel der Erste, der Helene Fischer überhaupt interviewt hat im Fernsehen.
Okay, da war sie aber wahrscheinlich noch ganz jung.
Ganz jung.
Das war vor Atemlos.
Ganz jung und war auch noch ganz nervös. Jesus und war auch noch ganz, ganz unscheinbar aber ganz süß, zuckersüß. Mhm. Und da waren halt dann über Roland Kaiser, Florian Silbereisen, James Last habe ich noch interviewt, bevor er gestorben ist. Mhm. Auch STS, ja, aus Österreich. Leute, die eigentlich überhaupt keine Interviews machen, überhaupt keinen Bock haben. Ralf Siegel hab ich interviewt gehabt und so. Und viele Leute, die ich aus der Zeit kannte, wo ich selber aktiv Musik gemacht hatte, kamen dann in meine Sendung und ich habe sie dann als Moderator interviewt. Und das war natürlich eine ganz spannende Erfahrung auch. Mhm. Und da gab es viele, wo ich mich gefreut habe, dass ich sie wieder getroffen habe. Roland ist zum Beispiel, Roland Kaiser war einer, wo ich mich sehr gefreut habe. Andi ist mega lustig. Andi Borg, mega entspannter Typ. Ich kann nur sagen, wenn der SWR sich den Spaß machen würde und nur die Generalprobe aufzeichnen würde, dann würden die Leute sich vor Lachen den Bauch halten und am Boden liegen, weil der so viel Schmarrn macht während der Geschichte und so spontan ist. Das war wirklich sehr lustig.
Das wäre doch mal eine Idee. Die Outtakes.
Gibt's die Outtakes.
Bei Allgäu TV auch.
Howard Carpendale habe ich mich sehr gefreut, dass ich ihn wieder getroffen habe, weil ich mit Howard auch ganz viele lustige Geschichten erlebt habe. Ich habe mal Bühnengarderobe von Ibiza nach Deutschland geschmuggelt für ihn.
Echt?
Ja.
Warum?
Ja, weil er in Ibiza die bei einem Schneider hergestellt hat und noch was auf Ibiza zu tun hatte und ich einen Job da hatte und dann zurückgeflogen bin und hat gesagt, nimm die mal mit.
Aha.
Und ich, ja, so naiv, wie man so ist, ja klar. Und im Nachhinein habe ich dann gedacht, was hast du da jetzt eigentlich mitgenommen? Oh, das war Bühnengarderobe im Wert von, ach du Scheiße, gut, dass das keiner gemerkt hat.
gibt's aber auch bestimmt welche, die, wenn man sie dann vor der Kamera hat oder so, völlig anders sind als privat, oder? Ich meine, Andi Borg ist jetzt hinter der Kamera offensichtlich noch lustiger als vor der Kamera, gibt's aber bestimmt auch umgekehrt.
Es gibt viele, die zum Beispiel ein Problem mit dem Jürgen Drews haben, weil der Jürgen halt so eine Art hat, die manchmal ein bisschen von oben herab ist, so ein bisschen arrogant wirkt. Mhm. Ist er aber gar nicht, so ein reiner Schutzmechanismus, was mich brutal enttäuscht hat, muss ich sagen. Es gibt natürlich auch so ein paar Leute, wo ich gedacht habe, okay, gut, muss ich nicht ein zweites Mal interviewen. Ich sage jetzt mal, werden vielleicht einige nicht gerne hören, aber Vanessa Mai.
Okay.
Habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Die ist zwar sehr nett und professionell gewesen, aber du hast genau gemerkt, dass alles, was sie erzählt, auswendig gelernt war. Mhm. Das heißt, du hast mit ihr eigentlich kein ehrliches Gespräch führen können, weil sie auf das, was du eigentlich von ihr wissen wolltest, nicht geantwortet hat. Mhm. Weil sie das nicht durfte. Man durfte natürlich sie nicht fragen, warum ist die Wolkenfrei-Geschichte in die Hose gegangen und warum sind die beiden Jungs entlassen worden? Warum machst du jetzt plötzlich Solomusik? Mhm. Was ist mit den beiden Jungs geworden? Warum hört man von denen nichts mehr? Mhm. Das hat Frau Meda nicht so gerne beantwortet. Mhm. Weil das er meine, nicht so gerne beantwortet. Und das finde ich dann immer schade. Wenn ich merke, dass eine Geschichte konstruiert ist und nicht authentisch ist, dann kriege ich ein Problem damit. Ich habe echt viele Leute in meinem Berufsleben schon kennengelernt, wo ich gedacht habe, ach du Kacke, ja, ich sage jetzt nur aus Bayern 3 Zeiten, eine aus dem Jackson Clan, die jetzt nicht so erfolgreich war, Latoya, hatte ich in der Live-Sendung zu Gast und da hat im Prinzip der Manager bestimmt mit Nicken oder Kopfschütteln, auf welche Frage sie in der Live-Sendung antworten darf. Und sowas finde ich ganz, ganz schrecklich.
Er ist halt dann ganz auch null authentisch.
Null, ne? Null. Und das ist etwas, also ich will da jetzt niemanden anschwärzen, aber es gibt ein paar Kollegen, die das leider die eine Rolle spielen, im Grunde genommen, vielleicht auch spielen müssen, vielleicht ist das auch ihre Rolle, ja.
Ja, Roy Black, wie gesagt, vorhin, ja, ne, der hat auch lange eine Rolle spielen müssen, ohne sich daraus befreien zu können.
Und du merkst aber dann relativ schnell im Gespräch, dass das halt eine Rolle ist, und da hört bei mir dann das Interesse an der Person auf, weißt du? Weil ich merke, dass ich zu der wahren Person niemals vordringen werde. Weil die wird mir immer nur das erzählen, was ich hören will. Aber ich kann mit der keine tiefgründigen Gespräche führen. Und das brauche ich dann nicht. Mhm. Also für den Job, den ich dann in dem
Moment mache. Ja, für eine, was war das, einstündige Talksendung? Ja. Wenn man nur Fragen stellen darf, die vorher auf dem Zettel stehen, geht ja gar nicht. Wie soll ein Gespräch funktionieren?
Habe ich aber oft genug erlebt, dass tatsächlich Leute kamen und einen Fragenkatalog von mir haben wollten. Und ich gesagt habe, Leute, ich kann euch gerne einen roten Faden geben, was ich gerne machen möchte. Was bei dem Gespräch rauskommt, kann ich euch nicht vorhersagen, weil ich hoffe, das wird so spontan sein, das Gespräch, dass man das eben nicht vorhersagen kann. Mhm. Das wäre mein Ziel. Ja.
Apropos, was gibt's momentan noch für Ziele von Benny Schnier? Was hast du noch so für Ziele? Also ich sage jetzt mal, 2/3 haben wir geschafft.
Ja.
So ungefähr, Pi mal Daumen, wenn man so... Also dass man so sieht.
Es gibt natürlich verschiedene Bereiche, wo es auch unterschiedliche Ziele gibt. Mhm. Der erste Bereich ist meine Tochter. Meine Tochter ist jetzt 21, die hat in ihrem Leben schon echt ein ganz schönes Päckchen zu tragen gehabt und hat jetzt, hoffe ich, das große Glück gehabt, dass sie jetzt in Offenburg ist, in einer wirklich tollen Einrichtung dort und dort eine Ausbildung als Floristin machen darf, 3 Jahre lang. Mhm. Ich hoffe wirklich, dass sie das durchhält. Ich hoffe, dass das klappt alles, dass sie dort diese Ausbildung machen kann, weil ich weiß, wie wichtig ihr das ist. Und das wünsche ich mir sehr, dass das funktioniert. Dann beruflich würde ich mir natürlich wünschen, dass die Zahlen sich von RSA noch ein Stückchen verbessern. Mhm. Die sind jetzt schon mal so für die erste Umfrage, die ich jetzt selber miterlebt habe, hier im Haus gar nicht so schlecht gewesen, behaupte ich jetzt mal. Aber da ist immer noch natürlich Entwicklungsspielraum, und es wäre toll, wenn das so weitergehen würde. Das wäre natürlich beruflich klasse. Und privat, ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich ganz wohl, so wie es ist. Ich lebe hier mit meinen Tieren in einer wunderschönen, in einem echt schönen Haus, in einem schönen Grundstück.
Darf ich mal kurz einhaken, was man da übrigens ab und zu klappern hört, ist Maunzi. Die hier auf dem Tisch rumrennt.
Zwischen den Podcast-Mikrofonen. Glücklicherweise tut das der Hund noch nicht, der liegt am Boden. Ja.
Ganz süß.
Nee, und das ist etwas, wo ich sage, okay, ein Bereich in meinem Privaten, der natürlich so ein bisschen in den letzten Jahren stiefmütterlich behandelt wurde, ist die Partnergeschichte. Da bin ich doch ein bisschen, habe ich aus ganz vielen Gründen meine eigenen Bedürfnisse echt zurückgestellt und auch zurückstellen müssen. Das hat mir nichts ausgemacht, aber es wäre jetzt nicht so, dass ich mich dagegen wehren würde, wenn es passiert.
Okay. Ne? Ja, das ist aber jetzt kein Tinder-mäßiger Aufruf, oder?
Du wirst lachen, das habe ich probiert, das war frustrierend.
Echt? Hast Tinder probiert?
Ja, sowas ist gar nichts für mich. Also egal, ob das nun Tinder oder wie heißt
C-Date,
das noch?
C-Date.
C-Date, nee, da war ich nicht. C-Date, da gibt es noch Elite-Partner.
Ja, für Singles mit Niveau,
wenn man ganz verzweifelt ist, dann macht man das mal und probiert das mal aus.
Single mit Niveau ist ja sowieso eigentlich ein Albtraum.
Aber ich sage ganz ehrlich, da wird zu viel gelogen, da wird so viel schmarrn. Das ist überhaupt nicht meins. Mhm. Ich glaube, dass man tatsächlich die richtig guten Leute und Menschen und Partner auch nur im echten Leben kennenlernt. Da bearbeite ich jetzt ein bisschen dran. Ich hoffe, dass sich das jetzt in der nächsten Zeit wieder so ein bisschen mehr entspannt, dass ich auch ein bisschen mehr Möglichkeiten habe, mal auch wieder wegzugehen, weißt du, auch mal essen zu gehen und mal wieder rauszugehen. Ich hatte ja gehofft, dass auch über Veranstaltungen, dass man da vielleicht mal das ein oder andere kennengelernt. Jetzt wissen wir ja beide, dass die Corona-Geschichte da ganz viel uns in die Suppe gespuckt hat. Da müssen wir uns wahrscheinlich noch eine Weile dran gewöhnen, dass das so ist. Aber ich habe ja jetzt keinen Erfolgsdruck, weißt du? Ja. Ist ja nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt morgen jemanden kennengelernt haben oder es muss morgen alles funktionieren. Ganz im Gegenteil, ich fühle mich wohl, so wie es ist. Und das ist für mich das Entscheidende. Es ist dann halt vielleicht ein Sahnehäubchen oder so.
Ja? Ab und zu auflegen wäre halt nicht schlecht, habe ich vorhin rausgehört. Cool.
Das ist etwas, was ich jetzt hier auch im Allgäu momentan noch echt vermisse, weil als ich in München noch gelebt habe, hatte ich halt so eine Kundenklientel, vorwiegend im Tegernseer-Tal, im Tegernseer-Bereich, Schliersee, weil es da halt viele Hütten gibt, wo gefeiert wird. und ich auch viel auf Hochzeiten und auf Geburtstagen aufgelegt habe und dann auch glücklicherweise immer weitergereicht wurde. Mhm. Das ist ja das beste Kompliment, was man dir als DJ machen kann, wenn dann der Nächste kommt, der auf der Party zu Gast war und gesagt hat, du, ich habe dich da gesehen, das war super klasse, kannst du bei mir auch spielen. Ja.
Und so. wenn die Musik dann nicht passt, dann nützt einem auch der Hey Amigo Charlie Brown Bonus nichts, gell?
Überhaupt nichts, gar nichts.
Bei DJs, das
hat mit Amigo Charlie Brown in dem Moment auch gar nichts zu tun, weil wenn ich auflege, dann spiele ich Partymusik und zwar das, was den Leuten wirklich Spaß macht. Angefangen von Oldies bis hin zu aktuellen Hits. Ja. Da ist alles dabei. Ich habe auch alles, kann auch alles spielen. Ich spiele normalerweise nicht alles.
Was würdest du auf gar keinen Fall spielen? Death Metal.
Nee, gar nicht. Also es gibt ja so Kollegen von mir, die sagen, Helene Fischer, niemals. Das ist für mich, finde ich, fatal, sowas zu sagen.
Ja, wenn es auf einer Hochzeit jemand will.
Wenn jemand auf der Hochzeit kommt und sagt, ich will atemlos durch die Nacht hören und ich sage als DJ, das spiele ich nicht, dann habe ich einen falschen Job.
Natürlich.
Ja, nee. Wenn jemand kommt und sich eine Techno-Nummer wünscht von Scooter, dann spiele ich ihm die, wenn er die unbedingt braucht. Aber die Frage ist, ich muss ja abwägen, wie weh tut das den anderen Leuten, die da sind?
Ja, womit mache ich jetzt den größten Fehler?
Ja, womit mache ich den? Ist die Tanzfläche danach leer?
Ja.
Und ich habe einen einzelnen vor sich hin taumelnden Scooter-Fan, der dann sich freut, wenn ich drei Scooter nur miteinander spiele, aber alle anderen wollen dann die nächsten zwei Stunden nicht mehr auf die Tanzfläche.
Ist ja muss auch man sich überlegen. So. Ich meine, ich kenne das ja auch vom Auflegen, dann kommt dann einer angewackelt und sagt, meine fünf Kumpels und ich, wir wollen jetzt unbedingt dieses Lied. Und wenn du das spielst, dann ist die Tanzfläche sofort voll.
Ja. Ganz, ganz schwierig sind im Grunde genommen diese Restegruppen, die ganz am Schluss dann immer da sind auf den Veranstaltungen, wo dann noch fünf Leute am Tisch sitzen und die Gläser werden und werden nicht leer und du dann einfach aus Höflichkeit dann noch immer noch ein bisschen spielst und denkst, okay, und dann fängst du dann an, so Angie und sowas also zu spielen.
Das Witzigste, was mir da mal passiert ist, war, ich habe gerade zu vorgerückter Stunde gerade lustig Joan Jett aufgelegt, Isle of Rock'n'Roll.
Oh, cool, ja.
Und es lief so und dann kam ein damals junges Mädchen her, es war so Anfang der 2000er und sagt, du, hast du auch das Original von Britney Spears?
Ja, also, das habe ich auch.
Ja, da denkt man dann schon, ja, also so eine CD kann wehtun, wenn man sie irgendwie, ne?
Nein, aber ist ja die heutige Zeit ist ja musikalisch, was das angeht, echt dramatisch, weil es wird ja so viel recycelt in der heutigen Zeit. Ja, wo, ich weiß das ja auch, ich habe ja nur eine jüngere Tochter, die halt dann auch im Grunde genommen immer kommt und sagt, boah, guck mal, die Nummer, die ist so toll. Und ich sag ihr dann immer, ja, aber die ist im Original von
passiert mir auch oft.
Was?
Unglaublich, ja. Das ist auch was ich persönlich schon länger beobachte, so wie es früher mal war, diese jahrzehntelangen Topstars, also so richtige Musikkarrieren wie, ich sage jetzt mal Rod Stewart, Tina Turner, gibt's auch im deutschen Bereich ein paar, die das gibt's geschafft haben. Gibt's nicht mehr, gell?
Nee, gibt's nicht mehr. Liegt aber an der ganzen Musikszene. Liegt an der Strategie der Plattenfirmen. Früher war es halt einfach so, dass man einen Künstler verpflichtet hat und dann gab es eine Planungsphase, die ging über 4, 5, 6 Jahre. Und man hat geplant, wir machen pro Jahr ein Album, das muss sich stufenweise entwickeln. Die heutige Zeit ist einfach schnelllebiger geworden. Das hat der Zeitgeist so mitgebracht. Heute ist es so als Künstler, dass du am besten eine fertige Produktion mitbringst, am besten eine Primetime-Fernsehsendung mitbringst, plus Artikel in der Bild oder wo auch immer, in großen Medien, ja. Erst dann hast du eine Chance, als unbekannter Mensch überhaupt bei einer Plattenfirma einen Vertrag zu kriegen.
Komplett also, zutätowiert hilft auch noch ganz gut.
Das könnte manchmal funktionieren und es könnte auch funktionieren, wenn du als Influencer oder was auch immer in irgendeinem anderen Bereich erfolgreich tätig bist, weil das ist für viele Plattenfirmenleute mittlerweile anscheinend ein Erfolgsgarant dafür, dass man auch Platten verkauft.
Nick Kershaw hat neulich mal was Interessantes gesagt. Für alle, die jünger sind als 35, ein Star aus den 80ern, der diese Zeit...
Super Gitarrist
übrigens. Ja, auch ein unglaublich vielseitiger Musiker. Und der hat neulich eben mal gesagt, so als Tipp an die jungen Künstler, macht, schaut, dass ihr möglichst viel live macht, dass ihr euch nicht auf Spotify und so verlasst, weil er sowieso kaum was damit verdient. Damit verdienen maximal noch die Plattenfirmen und dann eben auch die ganzen Streaming-Dienste. Aber wenn ihr euch auch irgendwo halten wollt, schaut, dass ihr live, dass ihr die Leute auf eure Konzerte lockt, damit die da hinkommen müssen, um euch zu hören und nicht über Spotify oder sonstige Dienste streamen. Das ist aber ja eine ganz merkwürdige Entwicklung, weil über Jahrzehnte hinweg hat ja die Popbranche darauf hingearbeitet, dass alles über Plattenverkäufe geht. Die Spice Girls zum Beispiel hatten, glaube ich, schon 2 Nummer-1-Alben und Top-Hits, bevor die überhaupt das erste Mal live irgendwo aufgetreten sind. Naja. Also früher waren die Plattenverkäufe das A und O. Ja. Und heute sagt ein Typ wie Nick Kershaw, und ich glaube das dem auch, wenn ihr was reißen wollt, dann macht es live. Das ist natürlich was jetzt im Moment ganz, ganz schwierig ist, weltweit. Ja, ne?
Weltweit schwierig ist natürlich. Und die Musikszene hat sich natürlich im Laufe der Jahre auch verändert. Du hast heute keine Zeit mehr, dich zu entwickeln als Musiker. Du musst eigentlich fertig sein, wenn du Erfolg haben willst. Und früher gab es noch eine Möglichkeit, dass du eine Entwicklungsphase mitmachen konntest. Heute musst du im Grunde genommen, springst ins kalte Wasser und dann entweder hast du den Erfolg oder du hast ihn nicht. Und hast ihn mit der ersten Platte nicht. Und es ist nicht so, dass man sagt, guck mal, was die zweite bringt, sondern dann bist du weg vom Fenster, weil 5 andere schon warten, die genau diesen Platz einnehmen wollen. Mhm. Verstehst du? Und diese ganzen Castingshows haben natürlich die Geschichte nicht besser gemacht. Denn natürlich sind diese armen Menschen, die da auftreten, da sind viele davon wirklich mit extremem Talent gesegnet. Aber die sind ja eigentlich im Grunde verlassen, verloren und verlassen, weil die nimmt ja wirklich niemand wirklich an die Hand und bereitet sie auf das vor, was da auf sie zukommt. Denn das ist eine ganze Menge, ja. Die müssen gleich von Anfang an vor großem Fernsehpublikum auftreten, befinden sich in einem Wettbewerb, haben gar keine Chance, sich wirklich vorsichtig zu entwickeln. Und diese ganzen Casting-Bands, guckst du dir mal an, wie viel von denen wirklich überlebt haben. Ja, da waren wirklich nur ein paar dabei, die kannst du an einer Hand abzählen, wo du sagst, ja, von denen hat man nachhaltig auch was gehört und die sind auch noch nachhaltig erfolgreich. Mhm. Ja? Das hat sich natürlich alles schon wirklich sehr, sehr verändert. Aber ich stelle auch wieder fest, dass es immer mehr Leute gibt, immer mehr Musiker gibt, die den Weg zurückgehen, die jetzt eben sagen, nö, wir gehen jetzt eben nicht mehr diese klassischen Geschichten, sondern wir verkaufen unsere Sachen nur noch über unsere eigenen Internet-Channels und über unsere eigenen Kanäle. Ja, da haben wir das alles im Griff und sind nicht von solchen komischen Dingen wie Spotify abhängig. Mhm. Ja, und machen uns von denen abhängig, sondern wir machen uns, und da sind große Namen wie U2 zum Beispiel dabei, die solche Sachen tun.
Ja, die das, Ärzte, glaube ich, auch, haben sich auch lange gewehrt. Genau. Gegen, und AC/DC beispielsweise haben ja auch eins ihrer Alben, ich weiß nicht mehr, welches das war, aber das konntest du nirgendwo online anhören, das konntest du einfach nur kaufen.
Genau.
Ne, als Platte sozusagen.
Und das ist wahrscheinlich auch der Weg zurück im Grunde genommen, denn ich sag dir, ich finde die Entwicklung, wie sie jetzt gerade auch in der deutschen Musikszene ist, die beobachte ich mit so ein bisschen, mit so einem sehr kritischen Auge, weil ich krieg jede Woche, die Nummern und Titel, die jetzt als Neueinsteiger in die sogenannten Hot 100 Charts gehen. Und es ist seit längerer Zeit so, und ich behaupte mal, ist mal als böse Vermutung, das ist seit der Echo-Verleihung mit Farid Bang und Co. In steter Regelmäßigkeit sind dort 12 bis 14 Hip-Hop-Rap-Nummern aus Deutschland als Neueinsteiger in den Charts. Du findest von 16 Nummern, die vielleicht reingehen in die Charts, vielleicht 2 Pop-Nummern. Der Rest, angefangen von Platz 1, 5, 6, 7, 9, 10, sind deutsche Rapper und Hip-Hopper. Die haben sich sehr solidarisch untereinander abgesprochen und verstehen auch sehr geschickt, das zu tun. Und man weiß ja auch mittlerweile, dass da auch gerade diese Spotify-Geschichte, dass da anscheinend sehr manipuliert wird auch.
Ja.
Und das finde ich gefährlich.
Was mich immer so ärgert, ist, dass da über Musik gesprochen wird. Aber ich meine, gut, es gibt den ein oder anderen Rapper oder Hip-Hopper, den ich auch wirklich als Musiker ernst nehme.
Absolut.
Andere nicht. Aber es gibt auch eine Untersuchung, die eben besagt, dass in den deutschen Top 100, das sind maximal noch 5 Nummern oder so, wo überhaupt ein Instrument eine Rolle spielt.
Ja,
richtig, ne? Eine Gitarre zum Beispiel hörbar dabei ist, die auch wirklich ein Mensch spielt. Also mit Musik Musik und das, was Musiker tun, das sind eigentlich, sind es Produzenten, oder?
Ja, und das finde ich eine ganz fatale Entwicklung. Und das ist also für mich der größte Unterschied, den es im Moment gibt. Mhm. Und auch für mich der schlimmste Unterschied, den es gibt, ist dieses, was du schon sagst, dieses Handgemachte, heutzutage kann jeder mit einem Laptop einen Song produzieren, wenn es drauf ankommt.
Autotune zum Beispiel. Ich krieg regelmäßig Ohrenkrebs von Autotune-Nummern, wo du dann hörst, okay, Cher hat in den, glaube ich, späten 80er oder so damit angefangen zu experimentieren. Gut. Da war es noch ein bisschen Kunstform und man hat gewusst, die kann es auch.
Belief war also, jetzt die klassische Autotune-Nummer gelegt. Ich glaube, dass spätestens da hat jeder gemerkt, was es ist.
Die hat es aber auch so gekonnt. Ne? Die hat auch die ohne Autotune auch so
die musste sich können. Ja nicht beweisen, im Grunde genommen. Sondern das war ja ein Stilmittel, das man benutzt hat und was ein interessantes Stilmittel war, weil es keiner in der Form kannte und auch benutzt hat. Insofern ist das auch legitim gewesen. Ich will auch den Leuten nicht ihre Daseinsberechtigung absprechen. Nee, jeder, der Musik macht und der in seinem Bereich erfolgreich ist und arbeitet, soll das tun und lassen. Ich finde nur die Entwicklung gefährlich, dass ich, wenn ich mir die deutschen Charts angucke und mir denke, das soll repräsentativ sein für die deutsche Musiklandschaft, dann friert's mich. Sag ich dir ganz ehrlich, dann friert's mich. Das ist nämlich nicht so.
Da können wir auch gerne mal über Texte zum Beispiel sprechen. Ja. Also gut, Hey Amigo, Charlie Brown ist wahrscheinlich jetzt auch kein Pulitzer-Preis-verdächtiger Text gewesen.
Sollte es auch nie sein, hatte auch nie den Anspruch.
Was man so im Moment hört, ist einfach ein Aneinanderhängen an Phrasen, oder?
Ja,
ist so. Also so Kalendersprüche von einer Facebook-Kalenderspruchgruppe und dann schaue ich, was sich reimt und dann habe ich meinen Text.
Ja, da gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt auch wirklich gute Leute, die tolle Texte schreiben. Mhm. Aber die Chance, dass diese Leute, die halt gute Sachen schreiben, also die ich jetzt als gut empfinde, ist ja auch immer Geschmackssache, die ich jetzt gut finde, dass diese Leute die Chance haben, auf eine Plattform zu kommen, wo sie mehr Leute kennenlernen, diese Möglichkeiten sind halt sehr, sehr reduziert. Sehr reduziert. Es gibt kaum mehr Radiosender, die mutig genug sind, solche Sachen zu spielen. Wenn sie nicht schon ein Hit sind, dann spiele ich natürlich das erst gar nicht. Ja. So, es gibt kaum mehr Fernsehsendungen, wo diese Leute präsentiert werden. Es gibt natürlich Internet, klar. Aber du weißt selber, das ist eine Sache, die ist überschaubar immer noch. Ja, also alleine die Tatsache, dass es kaum mehr Lokalitäten gibt, wo man spielen kann.
Ja, das ist das Schlimmste überhaupt. Das ist übrigens, ich meine, ich weiß nicht, ob du das schon überreißt, bist jetzt noch nicht so lange im Allgäu, aber tatsächlich für kleine Bands im Allgäu ein Riesenproblem, flächendeckend.
Nicht nur im Allgäu, aber ich glaube hier auch ganz dramatisch.
Ja, wenig Läden gibt, wo kleine Bands, also was heißt klein, aufstrebende Bands oder halt Bands, die jetzt nicht irgendwo schon irgendwelche großen Hallen füllen oder so, dass man einfach so kleine Clubkonzerte gibt, die aber auch ganz vielen Leuten fehlen.
Ja, natürlich. Das ist ja auch ein Teil der Kultur im Grunde genommen und das ist ja auch ein Teil des Freizeitvergnügens, dass ich hingehe und mir eine Band anschaue und Spaß habe und Musik höre und andere Leute, die genau dasselbe in dem Moment machen wie ich, dass ich mit denen Zeit verbringe. Also gehört für mich dazu, zu einem schönen Abend auch. Mhm. Ja? Fällt ja ganz weg. Und also nicht nur, jetzt natürlich noch dramatischer durch diese ganzen Beschränkungen, die es geben muss, ohne Zweifel. Das
war vorher schon ein Problem.
Ja, aber das war vorher ja schon ein Problem. Und das hat sich ja abgezeichnet schon seit Jahren, dass das ein Problem sein wird, weil immer mehr kleine Clubs gestorben sind. Ja, wenn ich mir überlege, zu der Zeit, wo ich damals mit meinen Schlagergeschichten unterwegs war. Ich habe gesagt, bin 100.000 Kilometer im Jahr gefahren von Diskothek zu Diskothek und habe dort meine Auftritte gemacht, weil es die Möglichkeit gab, weil es Diskotheken gab, die gesagt haben, ja, wir haben heute Abend einen Stargast. Mhm. Und da zahlt man ein bisschen Eintritt und dann singt der für euch.
Ja.
So, diese Möglichkeit gibt's ja gar nicht mehr.
Naja, diese Art von Diskothek ist tatsächlich sehr, sehr dünn gesät. Heutzutage ist ja eher so, du bist kein DJ, du bist ein Jugendlicher mit einem Laptop. Ja. Das hat er mit Platten auflegen. Muss ich
mich auch dran gewöhnen.
Disc-Jockey, also Scheibenreiter quasi, hat er mit Scheiben eigentlich nichts mehr zu tun.
Null. Aber musste ich mich auch dran gewöhnen. Ich habe angefangen mit Platten Und bin dann natürlich
mit Schallplatten. Klassische,
ja, mit Schallplatten ja. noch und bin dann, aber dann, weil da war ich noch nicht professionell unterwegs. Und als ich dann professionell unterwegs war, war es natürlich einfacher, mit CDs zu arbeiten. Mhm. Und bin dann teilweise echt mit sieben Koffern durch die Gegend marschiert, ja. weil ich alles dabei haben wollte.
Das passt jetzt alles auf den Stick.
Und das Problem war, dass ich halt dann, wenn jemand kam und gesagt hat, du könntest mal das spielen, habe ich dann überlegt, warte mal, in welchem Koffer war das jetzt gleich
ja,
wieder?
Kenne ich auch noch, ja.
Und da tust du dich heute natürlich viel leichter, wenn du in deinem Laptop einen Titel eingibst und zwei Sekunden später hast du den Song. Mhm. Ja, also das hat natürlich schon viel Schönes. Aber ich musste mich dran gewöhnen, tatsächlich. Genauso wie ich mich dran gewöhnen musste, dass ich mir ein Handy irgendwann gekauft habe.
Mein ja, gut.
Ständige Erreichbarkeit hat Vor- und Nachteile.
Das ist richtig, ja. Und ich meine, so Entwicklungen, die gibt's ja quasi in jeder Generation.
Ja.
Bloß, dass es halt seit vielleicht 20 Jahren alles unglaublich wesentlich viel schneller geht von der Entwicklung her.
Ich meine,
CD zum Beispiel ist eigentlich so eine Art Übergangstechnologie, ja. Also ich zum Beispiel habe keinen CD-Player mehr im Auto.
Nee, lustigerweise ich auch nicht. Ich hab noch 5000 CDs im Carport stehen. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich die jemals wieder auspacken werde.
Ist er abgesperrt?
Ja. Ich sag da jetzt lieber nichts dazu. Sprengfallen. Sprengfallen, sage ich nur. Aber die schleppe ich schon seit Jahren rum immer. Ich find's so schade, die herzugeben. Mhm. Ich habe schon ganz viele hergeben müssen. Weil einfach das einfach zu viel wurde.
Ich habe es tatsächlich reduziert bekommen beim letzten Umzug auf einen Koffer.
Ernsthaft? Ja. Das, glaube ich, schaffe ich nicht.
Da gibt es Online-Dienste, die kaufen dir das Zeug ab.
Ich
bin so ein
Jäger und Sammler, ich schaffe das nicht, glaube ich.
Nee, ich habe es, also meine Schätzchen, die habe ich behalten.
Ich hab meine
Schätzchen. Wo ich auch gewusst habe, das liegt mir am Herzen und die behalte ich auch, egal, ob ich sie, selbst wenn ich sie nie mehr im Leben abspielen werde, ja. aber die bleiben in diesem Koffer.
Habe ich auch. Ich habe von Stars unterschriebene CDs natürlich, die ich nicht weggeben werde. Ich habe auch noch LPs, die unterschrieben wurden.
LPs habe ich auch. Also meine LPs, die gebe ich auch niemals her.
Never ever. Def Leppard Originalunterschriften und Mike and the Mechanics und so. Und ach, da waren schon, ich habe schon tolle Leute getroffen, muss ich sagen. Ja.
Mhm. Jetzt steht gerade der Hund auf.
Der Hund steht auf. Der tut sich ein bisschen schwer mit dem Aufstehen.
Trollt sich
ein
raus.
Älter.
Apropos tolle Leute getroffen, gibt es irgendwas, was du überhaupt noch nie irgendjemand erzählt hast? Jetzt nicht nur von anderen Leuten oder sonst irgendwie. Gibt es irgendein Geheimnis, was Benny Schnier schon immer mit sich rumträgt und noch nie jemand erzählt hat?
Bin ich mal echt am Überlegen. Es gibt mit Sicherheit ganz viele Geheimnisse. Aber die habe ich so gut verdrängt, dass sie mir selber nicht mehr einfallen. Ja, keine Ahnung. Ich bin eigentlich immer schon ein sehr, sehr offener Mensch gewesen. Und ich glaube, das war auch ganz oft auch mein Problem, dass ich viel zu ehrlich war und auch viel zu offen über mein Seelenheil geredet habe.
Inwiefern ein Problem?
Naja, weil nicht jeder meint es gut mit dir. Hm. Ist ja einfach so.
Ja,
das ist eine Erfahrung, die man halt auch macht, dass nicht jeder im Grunde genommen, dem du so ein bisschen deine Sorgen erzählst oder deine Probleme erzählt, dann dir zuhört, um dir vielleicht auch einen guten Tipp zu geben oder auch vielleicht was Schlaues dazu zu sagen oder dich weiterzubringen. Mhm. Wäre ja eigentlich Sinn der ganzen Sache, sondern es gibt ja auch einige, die das dann ausnutzen, ne? Und dann auch Mobbing und solche bösen Dinge, die auch meine Tochter erfahren hat, die auch ich erfahren habe im Job ein paar Mal, wo ich dann auch gedacht habe, Mensch, jetzt musst du deine Schnauze gehalten im Nachhinein, ja. Mhm. Aber das ist halt einfach etwas, das liegt in meinem Naturell, so bin ich einfach erzogen worden. Und ich tue mich da schwer, mich da zu verstellen. Es gibt Menschen, die tun sich da leichter, ja, die können da eine Fassade aufsetzen und ich kann es nicht verheimlichen, wenn es mir schlecht geht. Das geht nicht, weißt du? Ich hab zwar auch tatsächlich als Schauspieler keine so schlechte Figur gemacht, sonst wäre ich nicht ein paar Mal in einem Tatort gewesen oder habe sogar in einem Stahlnetz mitgespielt. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein, obwohl ich keine schauspielerische Ausbildung hatte, sondern einfach nur nach Gefühl gemacht habe. Aber das ist wieder was anderes, weil auch da spielt man natürlich eine Rolle, ja. Mhm. Aber ist es trotzdem ein Stück von einem selber, was man damit einbringt in die Geschichte. Aber ich habe schon ganz oft festgestellt, dass ich einfach ja manchmal zu offen und zu ehrlich gewesen bin, gerade was so geschäftliche Sachen angeht, ja. Dass ich ja manchmal lieber meine Schnauze hätte halten sollen bei bestimmten Situationen, wäre dann vielleicht anders gelaufen. Grunde genommen. Also ich kann ja,
nur
die sagen,
Frage ist, ob es dann besser gelaufen wäre.
Nö, das weiß man ja nicht.
Dann würdest du nicht jetzt hier plötzlich vielleicht sagen, im Allgäu sitzen. Vielleicht hat alles einen tieferen Sinn gehabt.
Ja, ich kann dir nur, ich habe eine Geschichte, die kann ich dir jetzt erzählen. Es fällt mir gerade ein, die habe ich, die kennt auch eigentlich niemand. Wobei in Anführungsstrichen meine Tochter, der ich alles erzählt habe, kennt das natürlich, weil wir ein absolutes Vertrauensverhältnis zueinander haben. Und ich das auch sehr schätze, dass sie mir alles erzählt. Da gab es auch Phasen, wo das nicht so war.
Ja, das ist normal.
Aber das ist normal in der Entwicklung einfach von einem jungen Menschen. Und ich bin froh, dass wir da wieder auf dem Level sind, wo wir eigentlich waren. Und dass sie mir mittlerweile alles erzählt. Und sie auch weiß, dass ich ihr alles erzähle. Also sie ist jemand, der das weiß. Weil das auch natürlich ein wichtiger Aspekt in meinem Leben war. Aber es war zum Beispiel so, ich hätte damals Nachfolger als Moderator der ZDF-Parade werden sollen.
Okay.
Ja.
Und
ja, und es war so, dass ich einen sehr, sehr starken Mentor hatte, der für mich beim ZDF ein gutes Wort eingelegt hat. Das war nämlich der Thomas Gottschalk.
Okay.
Ich habe sehr intensiv mit dem Thomas ein paar Jahre gearbeitet. War ja nicht nur sein Nachfolger bei Bayern 3, sondern ich habe ja auch mit ihm zusammen sehr intensiv gearbeitet. Ich habe zum Beispiel Warm-up bei seinen Shows gemacht für Sat.1. Ich habe Musik ausgesucht für die Auftrittsmusiken, die er in der Hausparty bei Sat.1 gemacht hat. Den Song, mit dem er in der Sendung aufgetreten ist, den habe ich ausgesucht. Mhm. Und. Also es gab ein paar Sachen, die ich mit ihm zusammen gemacht habe. Er hat mich ja dann auch wieder zu Bayern 3 zurückgeholt und. Wir haben zusammen bei einem Radiosender, bei einem Privatsender in München gearbeitet. Er war Programmdirektor, ich war Musikchef. Also wir haben über Jahre hinweg ein relativ intensives Verhältnis gehabt. Und es gab dann irgendwann eine Möglichkeit, dass die Hitparade verzweifelt auf der Suche nach einem Nachfolger war. Und ich dann ins Spiel gebracht wurde. Und ich da relativ gute Karten hatte. Und ich bin dann nach Mainz gefahren. Und da gab es so ein Pseudo-Casting, sage ich jetzt mal. Also mir wurde das vorher so gesagt. Da ist jetzt ein Casting, weil wir müssen die Geschichte ja so ein bisschen offiziell verkaufen. Halt. Nicht, dass das so aussieht, als wenn da gemauschelt wird.
Ja, um Gottes
Und du machst halt bei dem Casting mit. Und dann ist alles super. Ne? Okay. Ich meine, da hatte ich ja schon viel Fernseherfahrung, Live-Fernsehen, Ferienprogramm und so weiter und so weiter. Also das war so ein Casting, eigentlich ein Klacks im Prinzip. Und dann kam ich da an in Mainz zusammen mit dem Thomas. Thomas hat mich begleitet und wir hatten dann einen Termin beim damaligen Unterhaltungschef, beim Herrn Peng. Und er stellte mich dann der gesamten Unterhaltungsabteilung schon so pseudomäßig als den neuen Moderator vor, was mir sehr unangenehm war, weil es ja noch eigentlich nichts wirklich entschieden war und ich mich da unheimlich unwohl gefühlt habe in dem Moment. Dieses Unwohlsein kombiniert mit Medikamenten, die ich vorgenommen hatte, die ich nicht hätte nehmen sollen, haben dann dazu geführt, dass ich bei dem entscheidenden Casting so unkonzentriert war, dass ich 2 Blackouts hatte.
Oh.
Einen in der direkten Anmoderation der Sendung und einen zweiten dann ein bisschen später, weil ich mich erinnert habe an das erste Blackout, gedacht habe, scheiße, was ist denn da jetzt passiert? Den Rest dieses Castings, was ging mit Interviews und Ansagen und blablabla, wir wollten halt einfach sehen, ob man das kann, habe ich recht gut gemeistert, aber das war so fatal in dem Moment und so falsch, dass ich den Job dann nicht gekriegt habe.
Ärgerlich.
Ja, wer weiß, wofür es gut war.
Ja.
Weißt du, ich habe mich natürlich wahnsinnig geärgert, weil das wäre natürlich eine Riesenchance gewesen. Mhm. Ich habe mich da auch eigentlich gesehen, weil ich gedacht habe, Mensch, ich komme als Kind der Hitparade, aus der Hitparade. Ich liebe diese Art von Musik. Was Besseres könnte denn ja nicht passieren eigentlich. Ja,
klar.
Ich habe Live-Erfahrung. Also Mensch, so.
Schon geübt, Klaus Farb.
Ja. Und lustigerweise war einer der Leute, die da auch mit dem Casting dabei waren, war der Jörg Pilawa.
Ah. Okay.
Den haben sie auch nicht genommen, aber der hat dann was anderes gemacht danach.
Wer war dann der Nachfolger? Gab ja ein paar gleich, ne?
Uwe Hübner.
Ah, okay. Ja. das ist dann so die Zeit, wo ich die Hitparade verlassen habe.
Ja, die hat sich dann auch sehr verändert natürlich, auch durch sein Zutun. Ich will jetzt nicht sagen, dass es alles falsch war, was da passiert ist, aber
nee, da kommt,
er wollte kam, natürlich ich, der ganzen Sache seinen dazu. Eigenen Stempel aufdrücken und wollte so das zu seinem Ding machen, wobei man natürlich sagen muss, ey, so ein Schuh, wie Dieter Thomas Heck hinterlassen hat, der ist halt einfach wahnsinnig groß.
Ja, natürlich.
Und wenn du da nicht hingehst und sagst, ich verändere das jetzt alles, dann wirst du immer mit dem verglichen. Aber die Gefahr dabei ist natürlich auch, dass das, was er gemacht hat, ja erfolgreich war, weil es so war, wie er es gemacht hat. Und alle die Leute, die es toll fanden, konnten mit dem, was dann danach gemacht wurde, nicht mehr so viel anfangen, weil es sich verändert hat. Ja, es gibt ja ganz viele, die heute noch der alten Hitparade hinterher trauen und sagen, Mensch, das war eine tolle Sendung, das hat Spaß gemacht. Die konnten mit dem neuen Zeug nicht mehr so viel anfangen. Also insofern, wie gesagt, mit einem Lachen und einem weinenden Auge natürlich, war natürlich total enttäuscht von mir selber, weil ich das eigentlich mit einem kleinen Finger hätte stemmen müssen, die Geschichte, und einfach unter dem Druck zusammengebrochen bin. Und das war für mich aber auch eine ganz lehrreiche Erfahrung, weil ich gemerkt habe, vielleicht ist das nicht dein Ding, weißt du?
Ja, das hat auch alles immer so sein Gutes oder halt sein Lehrreiches.
Ja.
Jetzt hast du, wie gesagt, vor 2 Wochen war es, glaube ich, im SWR-Fernsehen wieder mal einen Auftritt gehabt als Sänger.
Ja,
ich sag mal in Anführungszeichen, weil also Simon & Böse, das war Playback.
Jein, lustigerweise
Halb Playback vielleicht, ich weiß es nicht. Aber es
gemischt,
war,
gemischt. Und zwar war
es war die Stimme des Medley, jungen Benny.
Das Medley, was ich gesungen habe, war ein Zusammenschnitt von Titeln von damals. Das wollten die so haben. Auch mit der Originalmusik. Ich hätte das auch im Studio nochmal neu singen können. Dann hätte man natürlich gemerkt, dass meine Stimme erwachsener und älter geworden ist. Aber das war in der Kürze der Zeit, wie das geplant war, einfach nicht möglich. Und ich habe auch kein Studio, hätte ich jetzt gehabt, wo ich gesagt hätte, das singe ich da mal schnell wieder neu ein. Aber die wollten das auch im Zusammenschnitt so haben, weil man das so kennt. Und dann gab es aber eine Geschichte in der Sendung, wo ich einen Udo Jürgens-Titel gesungen habe. Griechischer Wein an der Jukebox. Und den habe ich tatsächlich live gesungen.
Okay. In
der Sendung. Und es gab am Schluss noch eine Nummer, da hat jeder der beteiligten Künstler so ein Klassiker angestimmt, sage ich jetzt mal, für die Schlussgeschichte. Da habe ich Himbeereis zum Frühstück gesungen. Der war aufgezeichnet, einfach aus technischen Gründen, aber ich habe ihn vor der Sendung dort in einem Nebenzimmer live gesungen.
Ah ja, okay, also ohne...
Also die alten Stimmen waren die im Medley, das war Benny von vor 500 Jahren.
Skateboard UAA. Genau.
Und die jetzige Benny-Stimme war die von Griechischer Wein und von Himbeereis zum Frühstück.
Warst du bei den alten Sachen noch richtig textsicher?
Nee. Also ich musste die schon wieder reinschaffen. Ich hab ja, also das ist jetzt ganz ehrlich, diese Andy Borg-Geschichte war für mich Spaß.
Ja, man hat es auch gesehen.
Und ich habe auch viele Leute dort getroffen, die ich gerne mag, und es war eine nette Geschichte. Aber das mache ich ja nicht mehr regelmäßig. Das habe ich das letzte Mal vor 5 Jahren oder 6 Jahren gemacht. Wenn du da nicht mehr regelmäßig spielst, du weißt es selber, dann vergisst du auch die Texte irgendwann. Das waren jetzt glücklicherweise nicht 3 komplette Nummern, die ich auswendig lernen musste, sondern so Fragmente in dem Medley. Ich habe mich tatsächlich schwerer getan, den verdammten Text von Himbeereis zum Frühstück fürs Schlussmedley mir noch zu merken, weil ich habe den ja gesungen gehabt und musste ja nur den Mund auf und zu machen, aber dazu musste ich natürlich erstmal dran erinnern, was du vorher gesungen hast.
Griechischer Wein geht ja noch, ne? Das kennt man.
Griechischer Wein ging total easy, weil das die Nummer ist, die ich auch selber liebe.
Ja, genau. Und die hat man sowieso auch schon 150 Mal selber aufgelegt, weil die geht ja bei jeder Hochzeit.
Genau.
Ja, kaum eine Hochzeit.
Da habe ich mich auch überhaupt nicht schwer getan. Himbeereis zum Frühstück ist ein schöner Song, weil ich kannte die beiden Jungs auch, Hoffmann und Hoffmann, bin mit denen auch ein paar Mal auf Tour gewesen. Und da waren zwei echt nette Typen, auch echt super Musiker, so wirklich die deutschen Simon & Garfunkel, kann man wirklich sagen. Aber das war eine Nummer, die hatte ich so bruchstückhaft im Kopf vom Text her.
Ja, den Refrain hat man auch so ein bisschen.
Ne? Ja, denkste. Habe ich auch gedacht. Da waren aber Wortspiele drin, die kannte ich so nicht.
Okay.
Ja, und wenn du es dann abliest beim Einsingen, weißt du, dann ist das nicht das Problem. Aber dann denkst du dir nachher, oh fuck, wie war das denn jetzt? Ich bin jetzt in 2 Minuten dran. Wie ging die zweite Zeile? Dann habe ich versucht, in dem Moment, wo ich unsicher war, so ein bisschen wegzugucken von der Kamera, damit es nicht so auffällt.
Aber Musik machst du noch so?
Ja, ich habe, also nur privat eigentlich. Mhm. Ich einer von den Kollegen von RSA, der Tom, der bei uns die Nachmittagsshow moderiert, der spielt sehr, sehr gut Cajon und lernt jetzt gerade Bass, was ich total cool finde. Mhm. Der sich extra Bass besorgt hat, um Bass zu lernen, finde ich schon mal so cool. Weil ich habe vorher eine ganze Weile in einem Akustikduo gespielt, mit einem Kollegen zusammen, mit dem Dennis, der bei Deutschland sucht den Superstar in einer der ersten Staffeln dabei war und echt geiler Sänger ist und cooler Pianospieler und auch spielt ganz gut Gitarre, aber stimmlich fünfmal besser wie ich. Und wir haben da eine echt guten Draht gehabt, auch stimmlich haben wir gut zueinander gepasst und haben so ein Akustikduo gehabt, Dan und Ben, und haben da öfter gespielt, auch auf größeren Veranstaltungen. Also so Akustikkisten, entweder mit zwei Akustikgitarren oder Akustikgitarre und Piano, zweistimmiger Gesang. Und das ist dann irgendwann auseinandergegangen. Er hat geheiratet, ist umgezogen, es gab da keine Chance mehr zu proben und. Und das habe ich schon sehr vermisst, muss ich sagen, dieses Musikmachen. Ich spiele zwar oft zu Hause beim Fernsehgucken Gitarre, aber so Songs wirklich spielen ist ja dann wieder was anderes. Mhm. Und der Tom, der hat mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal so ein bisschen zu proben und ein bisschen zu jammen. Na, ich sag, ja klar. Und dann haben wir uns ein paar Mal verabredet und haben wir jetzt schon auf einem Sommerfest zusammengespielt. Das war richtig cool.
Siehst du, so schnell geht's.
Und da habe ich dann gemerkt, wie sehr mir das auch gefehlt hat. Mhm. Ja. Weißt du selber, Live-Musik machen
das
ist einfach...
ist für einen Musiker ist, einfach ist, das nicht Brot, zu sozusagen.
Ja, nicht zu toppen.
Genau. Jo, ja. Mit Blick auf die Zeit muss ich sagen, es war, glaube ich, einer der längsten Podcasts, also meiner Podcasts
aller Zeiten. 4 Stunden später?
Nee, haben wir noch nicht ganz. Wir haben jetzt 1:20.
Oh Gott, wie hört sich das an?
Das ist länger als, glaube ich, oder? Als deine Sendungen auf Gute Laune TV.
Ja, definitiv.
Weil das Schöne ist ja bei uns, dass wir so lang machen, wie wir meinen, dass es richtig ist.
Ja.
Deswegen an dich die Frage jetzt gerade mal so, hast du noch ein paar letzte Worte?
Ja. Danke für die Möglichkeit, dass wir uns so unterhalten durften. Das sage ich ganz bewusst, weil ich mich schon so ein bisschen gewundert habe. Das sage ich jetzt einfach so, wie ich es denke. Als ich hergekommen bin, habe ich gedacht, okay, jetzt kommt da vielleicht mal jemand und denkt sich, boah, da kommt jetzt so jemand, der ein bisschen was gemacht hat in der Branche. Den fragen wir doch jetzt mal, warum er hierher kommt. Das hat bisher noch keine Sau interessiert. Mhm. Du bist jetzt der Erste. Das finde ich super. Vielen Dank dafür. Danke für das angenehme Gespräch. Mhm. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Sachen erzählen, die du nicht wusstest.
Auf jeden Fall. Also da waren für mich sehr viele interessante Details jetzt dabei und ich kann außerdem allen Zuhörerinnen und Zuhörern unseres Podcasts versichern. Wir haben uns ja vorher auch schon eine Zeit unterhalten und kennen uns jetzt auch schon eine Weile. Und das, was da jetzt war, das ist authentisch und man hat Spaß mit dem Benny.
Und falls jemand einen DJ braucht, hier bin ich.
www.djbenny.de, nee, ne? Kontaktaufnahme über RSA.
Über RSA oder? Geht's auch.
Genau.
Ja, klar, natürlich, klar. Gar kein Problem.
Oder Facebook.
Facebook, ja. Hm. Über den Social Medien.
Instagram.
Wir sind ja alle kleine Influencer.
Schlager-Influencer, das glaube ich, wäre was Neues. Genau, alles. Sind wir überall dabei. Nee, herzlichen Dank dafür und im Namen aller im Allgäu sich befindlichen Personen, also Einheimischen, Zugereisten und so weiter, die hier leben, die hier arbeiten und das genauso genießen wie du, herzlich willkommen nochmal jetzt, auch nach einer bestimmten Zeit zwar, aber ja. Dahingehend natürlich umso herzlicher und vielleicht checkst du es ja aus und wir machen nochmal einen Podcast zusammen mit wie hieß er? Nino De Angelo.
Mit Nino? Unbedingt. Das wird sehr lustig.
Das wird also, richtig lustig. Das fände ich auch nochmal richtig cool.
Ich muss ihm gleich nachher mal nochmal schreiben und fragen, wo er sich jetzt rumtreibt. Wenn der echt in Kempten ist, lache ich mich tot.
Das wird sehr lustig. Also das fände ich richtig cool. Zwei, ich sage jetzt mal, ehemalige Schlagerstars, kann man beim Nino, glaube ich, jetzt auch schon langsam sagen, oder? Dass er ein ehemaliger Schlagerstar ist.
Ja, eigentlich schon. Wobei er auch natürlich ein unfassbares Potenzial hat und eigentlich auch diese Schlagergeschichte eher so eine Sache ist, die er mitgenommen hat, ne? Mhm. Wie bei so vielen, ja, die vielleicht auch ganz andere verborgene Talente haben, ist es bei ihm auch der Fall. Er ist wirklich ein fantastischer Sänger, echt ein richtig guter Sänger. Und ja, hat halt mit den Sachen, die ihm lieb waren und vielleicht auch lieb sind, nicht so den Erfolg gehabt wie mit Jenseits von Eden und Flieger und diesen ganzen Geschichten, die kommerzielleren Sachen. Und das kann natürlich auch ein bisschen frustrieren, natürlich, wenn du lieber italienische Balladen singst und die aber natürlich nicht so erfolgreich sind, aber da dein ganzes Herzblut da drin steckt, dann ist das natürlich manchmal nicht ganz so einfach.
Eros Ramazzotti gab es halt schon.
Ja, das ist genau das Problem. Und ja, ich muss unbedingt Kontakt zu ihm aufnehmen. Ich muss alles wissen, klar, ob der wirklich jetzt im Allgäu ist.
Gut, dann freuen wir uns da drauf. Vielleicht demnächst Fortsetzung folgt. Und dann alles Gute für deine Zeit im Allgäu, die möglichst lange dauern sollte. Weil hier kann man tatsächlich richtig schön alt werden.
Das glaube ich, ja.
Vielen Dank an dich, dass
Dankeschön, dir die Zeit genommen hast. Dankeschön fürs Zuhören an alle, die es bis jetzt durchgehalten haben. Ja. Ich hoffe, es hat sich gelohnt.